Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Und dann weiß ich, dann kam so die CD, ja? Ja. Und ich dachte, was ist das? CD? Interessiert mich nicht so, ja? Ich will bei meiner Platte bleiben.
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Dann weiß ich, wie ich irgendwann mal dann zu diesem Wurm reinging und es gab keine Platten mehr, es gab nur noch CDs. Wir sind meine Platten denn so, ja? Also, es war so.
Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
Mach ruhig an, dann kann ich schon quatschen, wenn es
ja,
dran ist.
Ja, jetzt läuft es.
Schneidest du das eigentlich oder läuft es dir?
Nee, wir schneiden nicht. Tatsächlich.
Es ist völlig ungeschnitten.
Wir
also
schneiden
uncut
nicht.
Eigentlich.
Uncut?
Krass.
Ja.
Ups.
Das ist Robert Frank. Er ist Schauspieler und Hörbuchsprecher. Ausgebildet wurde er in München und danach in Castrop-Rauxel engagiert. Wo das ist, das wusste er damals auch nicht. Mit einer sehr gesunden Portion Leichtigkeit fand er, nach vielen weiteren Theaterengagements und TV-Auftritten, die ihn durch die ganze Republik führten, zufällig auch zum Mikrofon und zum Hörbuch. Robert wollte schon seit dem Kindergarten Schauspieler werden und liebt seinen Job. Was er hingegen gar nicht liebt und abgrundtief verabscheut, ist Gemüse. Also wirklich jedes Gemüse. Warum, erzählt er einfach gleich selbst. Schön, dass er da ist.
Cool. Ja, schön, dass du da bist. Jetzt habe ich ja einfach schon...
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, total gern.
Schön, dass es jetzt geklappt hat.
Ich habe dich vor allem erst im Urlaub erwischt, sträflicherweise.
Genau.
Und das war mir unangenehm. Ich will niemanden im Urlaub eigentlich stören mit solchen Sachen. So, oh, kannst du mal vorbeikommen?
Ja, man weiß ja nicht, wann die Leute im Urlaub sind. Ich wäre auch sofort gekommen, aber ich war halt nicht im Lande.
Du warst in Spanien, habe ich gehört.
Genau.
Bevor wir dazu kommen, das hat ja auch schon damit zu tun, dein Getränkewunsch war, erzähl, was das ist, was wir hier haben.
Also das ist ein 43, ja? Das ist ein spanischer Likör und also 43 zu Deutsch.
Mhm.
Wie es jetzt eigentlich zu der Zahl kommt, weiß ich gar nicht genau. Oder was also diese Bedeutung, was es damit auf sich hat. Also ich habe das nicht in Spanien kennengelernt, sondern bei einer Theaterproduktion. Und
eine gute Theaterproduktion.
Eine gute Theaterproduktion. Du, ich schenk einfach mal ein, weil du hast gesagt, du kennst es gar
nicht. Ich kenne das nicht, ja, genau. Ich habe versucht, alles dabei zu haben, was du gesagt hast. Es gibt
super. Also, ich gieße jetzt erstmal so ein bisschen. Oh, warte mal, genau, da ist noch der
Ring, entferne ich hier.
Wunderbar.
Sehr gut.
So, machen wir mal so, das reicht erstmal für den Anfang und gießen lieber dann öfter nach.
Sehr gut.
So, und dann hier auch in etwa, da sind wir gleich, ja.
Ja, das ist okay. So ein, ich würde sagen, Viertel oder ein Viertel, und Fünftel, ne, das Glas.
Dann, weil eigentlich trinke ich den meist aus kleineren Gläsern.
Ja.
Aber, das, warte mal, das sind jetzt hier diese schönen, Latte Macchiato Gläser.
Ja, ja. So. Das bin ich hier noch vom letzten Mal von Elmar gewohnt, da haben wir
Wodka
getrunken, dann hat sich diese Größe angeboten. Trinkt man das mit Strohhalm oder aus dem Dings?
Also ich trinke so.
Okay, dann trinken wir es so.
Ja.
Perfekt.
Genau. Dann ist jetzt die Frage, vielleicht kostest du es erstmal so, weil ich trinke es auch gerne mit Milch. Also dann...
Ich mache das genau, wie du das trinkst.
Genau, wie ich
das
trinke.
Auf jeden Fall.
Okay. Ich will
gut, vielleicht hinten raus nochmal pur, aber ich möchte erstmal die Dröhnung haben, die du magst
davon. So, dann machen wir hier ein bisschen Milch drauf.
Okay. So. Ja, geil. Okay. Nina hat mich nur vorgewarnt, dass man das sehr viel und sehr schnell trinkt. Und
ja, ich war ganz überrascht. Sie kennt es auch, genau. Ja. Also dann.
Na dann, Prost.
Zum Wohl.
Oh, geil. Ja, es riecht einfach voll gut.
Mhm. Und schmeckt wie so Shake, Limo.
Ja, das ist wirklich. Mhm. Der Alkohol verschwindet komplett in der Milchfass.
Mhm.
Ich habe so eine, obwohl das gar nicht, als ob man doch, als ob man so, Cornflakes irgendwie, so, weißt du, der Rest, der so übrig ist von so gesüßten,
ja, stimmt, doch,
weißt du?
Doch, das, genau.
Da hast du unten so diese gesüßte
die
Milch.
Die Cornflakes sind schon weg und da,
genau. Und das ist noch drin und dann hat man noch irgendwie so einen kleinen Wort, irgendwie einen Rum noch daneben und hat dann mit dazu. Ja, und den trinkst du einfach mal gern, sagst du.
Naja, eigentlich nur zu, genau, es ist ein Sommergetränk, das stimmt, ja, und, jetzt ist mir auch schon gleich heiß. So, und nein, eigentlich irgendwie so bei festlichen Anlässen oder so, da eignet sich das ganz gut am späten Abend.
In einer
lauen Sommernacht.
Aber es, also es hat also nichts mit dem mit Spanien zu tun, sondern du hast es hier einfach bei einer Theaterproduktion kennengelernt.
Genau, genau. Das war der, der hat da so ein kleines Restaurant betrieben, der war auch früher Caterer beim Film oder so. Mhm. Und der hatte das dann irgendwann da so auf den Tisch gestellt und hat gesagt, ja, das kennst du gar nicht, das musst du probieren. Und ja, und dann habe ich es probiert und fand das wirklich recht lecker, so, ja. Und vor allem, weil du ja, trinkst es halt so und es ist jetzt nicht irgendwie so, dass du das Gefühl hast, du haust dir jetzt megamäßig Alkohol rein, ne? Ist natürlich trotzdem dann irgendwie so, dass du es irgendwann doch merkst, aber es schmeckt einfach gut.
Total. Ah, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich was Neues kennenlernen darf. okay, aber du warst in Spanien.
Mhm.
Da bist du auch häufiger, glaube ich.
Da bin ich eigentlich jedes Jahr mindestens einmal, weil ich habe spanische Wurzeln und meine Mutter, die ist nach der Scheidung meiner Eltern wieder zurückgegangen. Also die kommt aus Barcelona und lebt jetzt in einem Vorort von Barcelona, in Castelldefels. Und ja, und deswegen versuche ich da immer irgendwie meinen Sommer zu verbringen. Und meine Geschwister leben da auch in Spanien.
Wie viele hast du?
Also wir sind insgesamt sechs, vier aus der Ehe meiner Eltern. Mhm. Und dann hat mein Vater nochmal geheiratet, hat dann nochmal zwei Söhne bekommen. Mhm. Und genau, und also aus der ersten Ehe sind wir vier entsprungen, zwei Jungs und zwei Mädels mit relativ großem Altersabstand.
Okay.
Also mein jüngster Bruder, der ist 16 Jahre jünger. Ja.
Okay, und du bist der Älteste? Oder bist du
ich bin der Zweite, genau. Also meine ältere Schwester, die ist 1,5 Jahre jünger und meine kleine Schwester, die ist 9 Jahre jünger.
Okay, also ihr habt auch wirklich abgewechselt?
Nee, Quatsch. Also meine Schwester ist, ich bin jünger als meine Schwester. So, habe ich es falsch gesagt, ne?
Nee, ich hab jetzt nur im Kopf, Schwester, Bruder, ne? So ist richtig.
Genau, so ist richtig, ja.
Wir sind ja auch vier zu Hause und ich habe eine große Schwester, einen großen Bruder und eine kleine Schwester. Also wir haben praktisch die beiden Männer in die Mitte gesetzt bekommen.
Okay.
Aber wir sind innerhalb von 8 Jahren gekommen, alle. Das sind wir
okay,
sehr,
dann
sehr
seid ihr dichter
nah
zusammen. Ja. Ja, ja, ja.
Okay.
Ja, ist gar nicht so häufig eigentlich so viele Kinder, ne?
Nee. Aber ich weiß nicht, dann katholisch auch für deine Mama wegen Spanien?
Ja.
Weil, also mein Elternhaus ist auch katholisch, da... Da passiert das, glaube ich, noch ab und zu mal. Dass da einfach
das Gebot.
Dass da irgendwie mehr Kinder rausputzeln. Ja, deswegen kommt es auch bei uns zu diesen ganzen biblischen Namen. Die haben sie dann da rausgesucht.
Ach ja, da wollte ich dich eigentlich eh fragen, weil das finde ich nämlich eigentlich auch also, sehr selten.
Dass man ja, Josef ist nicht so oft, besonders weil ich ja aus Sachsen komme und nicht aus Bayern. Du kommst aus Bayern.
Genau.
Die anderen Geschwister, Sarah und Benjamin und Rebecca, und ich habe das später mal nachgeschaut, bis auf Josef sind sogar die anderen drei halbwegs in den Top 10 der Zeit gewesen, wo die geboren sind.
Okay.
Da war ich sehr überrascht, weil ich irgendwie auch dachte, na, das sind ja schon alles, also es sind schon bewusst biblische Namen, aber es waren jetzt nicht so Outer Space Namen.
Mhm.
Und bei Josef war ich glaube, mein Uropa heißt Josef.
Okay.
Und da haben sie dann irgendwie das mal verwendet dafür. Oder vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Und
ja, eine Zeit lang war das ja immer, also in anderen, zu anderen Zeiten war das ja irgendwie üblich, dass man dann immer den Sohnemann so genannt hat, wie der Vater hieß, ne? Und
genau.
Dann war es einfach nur der Junior.
Ja,
und
Gott,
fertig,
ja.
Und dann hat man sich da nicht so mit befasst, wie nenne ich das Kind, ja? Das
hat Robert irgendeinen Bezug bei dir in der Familie?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Also, ich habe auch nur diesen einen Namen. Ich habe mir früher immer einen zweiten Vornamen gewünscht.
Weil ich auch, ich habe das auch verkauft, ehrlich gesagt. Ich habe das Leuten erzählt. Ich war ganz lang Josef Balthasar.
Echt? Und war gar nicht so.
Nein, ich weiß nicht mehr, warum. Ich glaube, in der Klasse wollten ganz viele, haben irgendwie so einen zweiten Namen gehabt. Ich dachte, das ist doch blöd. Das will ich auch haben.
Yeah.
Und habe dann irgendwas behauptet und bin dann auch nur durch die Heiligen Drei Könige irgendwie draufgekommen.
Ja,
und irgendwie... Kasper, Melchior, Balthasar. Josef Balthasar. Das
naja, klar. Nimmt jeder für gegeben dann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich gleich 2 Jahre gesagt und dann musste ich irgendwann so, nein, es ist nur so.
Ja, aber da ich ja eh so einen Nachnamen habe, ist es ja fast ein
zweiter Vorname. Das stimmt. Ja. Ich habe ja auch ein bisschen versucht, was über dich zu finden und man stößt erst auf einen Fotografen irgendwie, der in den 20ern geboren ist und über den es ganz viel gibt.
Genau, ein Schweizer, der dann in Amerika die Fotografie eigentlich mehr oder weniger revolutioniert hat, ja.
Ich hab das gar nicht so weiter nachgelesen, bloß ich habe am Anfang so gedacht, interessant, Wikipedia-Artikel, 29 geboren? Dafür hält er sich erstaunlich gut.
Naja, man tut, was man kann.
Okay, aber das heißt, du bist in München groß geworden?
Nee, ich bin da geboren. Aber wir sind ein paar Mal auch umgezogen. Und aber halt in Bayern groß geworden. Und also meine Jugend habe ich dann in Altötting verbracht. Das ist so ein Wallfahrtsort. Okay. Wo da gibt es die sogenannte Gnadenkapelle. Und da ist eine Marienstatue, die Wunder gewirkt hat irgendwann im, weiß nicht, 14. Jahrhundert oder so.
Okay.
Und da kommen halt wirklich Pilger und mit Kreuzen auf Knien, wie sagt man da, auf Knien um die Kapelle herumrutschen oder so.
Ja,
okay. Und dann gibt es ganz viele Votivtafeln und Dankesschreiben und wo Maria überall geholfen hat. So, ja. Und,
okay. Ja. Und habt ihr davon auch was mitbekommen, von diesen Wundern? Ist bei euch auch was passiert? Wart ihr da?
Bei den Wundern?
Nee, aber bei der Kapelle ja offensichtlich auch. Ach so, mal. Aber ist da...
Naja, ich bin ja katholisch auch aufgewachsen und ich war Ministrant in Altötting, Messdiener. Und hab da auch... Dienst getan, sozusagen. Ja.
Krass. Das hab ich war noch nie bei so einem richtigen Wallfahrtsort, wo so Haufen Leute hinkommen und das ist irgendwie auch total verrückt.
Ja, vor allem, die kommen dann, ich glaube, so ein typischer Weg ist gerne von Passau nach Altötting und dann zu Fuß und viele sind dann diese weite Strecke gar nicht gewohnt und dann brechen halt viele auch zusammen oder müssen irgendwie unterwegs dann schon abgeholt werden oder manche machen den Fehler, ziehen dann zu früh die Schuhe aus und kommen dann natürlich nicht mehr rein und blasen an den Füßen und so.
Oh Gott, okay. Ja,
und wirklich, also gerade so an Pfingsten war das immer, da kamen also Unmengen an Menschen da an und auf diesem Kapellplatz
Und wie groß ist eigentlich der Ort? Wie viele Leute?
Ja, ist ganz klein. Das sind nur so 10.000, 11.000 Einwohner.
Ja. Und dann kommen da hunderte Leute an.
Ja.
Verrückt.
Ja.
Okay, aber und da zur Schule gegangen oder in einen größeren Ort?
Nee, da, genau, ja.
Okay.
Ja.
Abitur gemacht? Oder wie, was?
Also mein Vater war Lehrer, der ist ja jetzt mittlerweile in Rente. Mhm. Und der wurde dann dorthin versetzt oder bekam da seine Stelle dann. Und das war die Schule der englischen Fräulein, also eine Mary Ward-Schule. Das war eigentlich eine reine Mädchenschule. Mhm. Und dann hatten die aber so einen Schülerrückgang zu verzeichnen und haben dann... angefangen, die Schule zu durchmischen und ab der fünften Klasse, also weil in Bayern beginnt das Gymnasium in der fünften, durften dann Jungs zu dieser Schule gehen und und ich war dann der zweite Jahrgang mit Jungs und dann haben, waren wir halt die ersten Jungs in dieser Schule, was dann auch recht ungewöhnlich war, weil da waren auch noch Nonnen, die da unterrichtet haben und so und es war halt... Gymnasium und Realschule nur mit Mädchen. Und die Realschule blieb eine reine Mädchenschule. Mhm. Und das Gymnasium wurde halt dann so langsam mit beiden Geschlechtern gefüllt. So. Aber wie gesagt, wir waren halt die Ersten und dadurch auch, eben auch in der ganzen Schule bekannt. Naja. Die Jungs kannte natürlich jeder. Ja. Und so war das.
Aber macht das irgendeinen Unterschied, wenn da, das ist vielleicht eine doofe Frage, aber wenn da Nonnen das unterrichten, also gibt es da irgendwie eine Einfärbung jedes Mal, dass irgendwas mit Glauben verknüpft wird oder gibt es eigentlich ganz normalen Unterricht?
Ach, eigentlich war der Unterricht normal. Ich hatte auch gar nicht mehr so viele Nonnen, ich glaube 2, 3 oder so. Mhm. Aber das, ja, am ungewöhnlichsten daran ist, dass die halt in dieser Nonnentracht den Unterricht natürlich machen. Es gab auch ein Internat noch angeschlossen. Und was aber echt super war, das war halt... dieses Kloster und dieser Altbau und dahinter ein Park mit Garten, Swimmingpool und das war schon toll. Und ja, und wir Jungs haben dann da hinten eine Wiese zum Fußballplatz gemacht und haben dann Fußball gespielt und ja, das war, ja, war toll. War
schön. Ja, cool. Okay, und 12 Jahre wahrscheinlich, oder gab es da noch 13 Jahre? Ich weiß nicht, wie es in Bayern war.
Ja, das waren noch 13, ja.
Aber ich kenne das ja nur mit 12 Jahren aus Sachsen. Das hat
Ach, das war generell so, okay.
Und auch in der 5. Klasse Abitur und dann... Bis zur 12. Ja. Und dann hast du was gemacht. Ich, also ich, Wie gesagt, das Wenige, was ich über dich weiß, das ist dann nur, dass du schon immer Schauspieler werden wolltest.
Ja.
Hast du das schon eigentlich seit der
Kindheit? Das weißt du, woher habe ich das irgendwo schon mal kundgetan?
Das scheint so. Habe ich davon geträumt?
Ja, ja. Ja, nein, also es war tatsächlich so. Und meine erste Begegnung im Theater war im Kindergarten. Da haben wir ein Märchenspiel gemacht. Mhm. Das war Dornröschen. Und ich war der Prinz und durfte das Dornröschen dann wach küssen.
Natürlich.
Natürlich. Und es war meine damalige Freundin. Und,
du hattest schon im Kindergarten
eine Freundin. Ja, und zwar bis zur zweiten Klasse, ja.
War das ja dann auch noch schon lang?
Ja, das war sehr lang, ja. Also das war quasi mein ganzes halbes Leben.
Ja, damals. Wirklich, ist ja wirklich verrückt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das hatte, ich glaube nicht.
Ja.
Beneidenswert, okay.
Ja, und dann sind wir weggezogen, das war natürlich hart.
Ja.
Und dann hat sich das auch irgendwie natürlich
verloren
irgendwie. Und ja. Ich habe sie auch nie wieder gesehen und gehört.
Ja. Aber das heißt, ihr habt im Kindergarten schon so Theaterstücke aufgeführt und da bist du...
Also ich kann mich tatsächlich nur an dieses eine da erinnern, ob wir dann noch viel mehr gemacht haben, weiß ich nicht, aber das ist mir in Erinnerung geblieben. Und ja, und eigentlich fand ich das dann schon da toll und dann in der Grundschule haben wir auch irgendwie so teilweise irgendwie so Sachen gemacht, aber eigentlich, ja, ab der 5. war ich halt fest in der Theatergruppe und ja. Da stand für mich eigentlich schon fest, das will ich machen.
Total gut. Das heißt, du hast alle typischen Wünsche wie Polizist und Feuerwehrmann einfach
direkt mal ausgelassen
und bist dann einfach direkt zu dem,
ja, was auch. Ja, das ist tatsächlich auch so eine Erleichterung, weil ich habe das dann auch... mitbekommen natürlich bei Freunden und auch bei meinen Geschwistern, die jetzt das nicht so klar vor Augen hatten, was sie machen wollen. Und das ist einfach so ein Geschenk, wenn es da gar keinen Zweifel gibt und wenn du nicht suchen musst, sondern einfach weißt, das ist es, das will ich machen und fertig. Ja. Also da musst du dich nicht irgendwie lang befassen mit was gibt es denn noch und so. Mhm. Und es gab für mich auch keinen Zweifel, dass das irgendwie funktioniert. So. Also...
Und dann hat das auch ganz schnell schon funktioniert?
Naja, ich habe dann Zivildienst gemacht. Und,
cool.
Ja, oh. Das war damals in Regensburg. Mhm. Und da war ich beim Blindenbund. Und war da, ja, das war auch recht abwechslungsreich und sehr interessant und lehrreich. Ich war da als Fahrer vor allem unterwegs, aber eben auch habe den Leuten geholfen beim Einkaufen. Oder wir haben sogenannte Neuerblindete besucht. Also das ist ja so ein Selbsthilfeverein. Und der Chef damals, der war eben auch selber blind. Und der ist dann immer mit mir mitgefahren und dann haben wir die Leute besucht und denen auch gesagt, was es für Möglichkeiten gibt. Und es gibt dann eben Lesegeräte und es gibt dann so ein Training, damit du ohne was zu sehen halt dich auch zurechtfindest. An- und ausziehen, essen und so weiter. Essen wird dann eben auch, da gibt es eben auch diesen einen Film, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Erbsen auf 5:30. Das kommt daher, dass du den Blinden halt sagst, wie das Essen ist. Also Fleisch ist auf 5:30, Kartoffeln auf 12. Und so wissen die, wo sie halt hin müssen auf dem Teller. Ne? Und oder damit die auch wissen, was Klamotten farbenmäßig zusammenpasst, sticken die sich dann, was weiß ich, ins Sakko oder in den Pulli, was das für eine Farbe ist. Also wenn man das jetzt mit Blindenschrift lesen kann oder ansonsten macht man sich halt irgendwelche Markierungen, was du mit den Fingern halt ertasten kannst.
Es gibt wohl auch abgefahrene Geräte, die dir die Farbe ansagen. Solche, die lass es Infrarot sein oder irgendeine Strahlung in die, also keine Ahnung, vor 4 Jahren oder so habe ich das mal gehört, dass das so ein Gerät entwickelt wurde, das da dann die Farbe einfach angesagt
wird. Das gab es damals wahrscheinlich noch nicht. oder ich kann es zumindest nicht. Ja. Na, auf alle Fälle war das auch sehr, sehr spannend, weil das natürlich eine Begegnung mit vielen Menschen und auch Schicksalen war, die ja, von denen ich vorher nichts wusste oder auch was es da auch für Hilfe und Möglichkeiten gibt. Und dann fand ich auch immer sehr, sehr spannend, weil wir haben uns natürlich dann... Oh, jetzt brummt es.
Fenster sind offen.
Dann haben wir uns auf der Rückfahrt von den Besuchen natürlich dann auch immer ausgetauscht, mein Chef und ich. Und ja, und wie fandst du den oder die und was glaubst du, wie alt die war oder so. Und, und er konnte sich natürlich ja nur auf sein Gehör verlassen und ich aber das, was ich halt mit den Augen wahrgenommen habe. Und das war aber meist sehr, sehr deckungsgleich. Und das hat mich auch wahnsinnig fasziniert, dass also wirklich das Ohr, also all das auch... Na, ersetzen ist ein falsches Wort, aber zumindest auch einnehmen kann, was sonst halt das Auge transportiert. Ne? Und dann waren auch so, ich habe ihn ja immer gefahren, Und dann stand er am Bürgersteig, wenn er ausgestiegen ist mit seinem Blindenstock und winkt mir noch so zu zum Abschied. Ja. Und ich saß halt im Auto und wink so zurück und denke, ah, du bist so blöd. Ja. Aber das ist dann so, weil man es einfach gar nicht mehr mitbekommt. So, ja. Ne? Und,
habt ihr da eigentlich auch so ein Training gehabt dafür oder irgendwie eine Experience, dass ihr mal irgendwie was durchwandern musstet?
Genau, das gab es dann auch. Und dann bekommst du die Augenbinde und dann versuchst du halt irgendwie so einen Tag ohne Sicht und Sehvermögen da durch die Gegend zu stolpern. Ja,
krass.
Und,
aber in der Vorbereitung, oder? Dann wahrscheinlich? Oder?
Genau, damit du einfach auch weißt, weißt du natürlich letztlich nicht, weil du hast immer die Möglichkeit, halt diese Dinge abzunehmen. Ne? Aber sagen wir mal, mehr Verständnis dafür zu entwickeln, was das heißt. Du siehst jetzt nichts. Ne? Und eben auch mit den Ansagen oder so, wenn du jetzt jemanden irgendwo hingeleitest, Türe öffnen und Vorsicht, da ist eine Stufe und so weiter. Mhm. All diese Dinge. Und bei meinem Chef war das irgendwie dann immer so unglaublich, da hast du das gar nicht mehr gemerkt, ja. Mhm. Wohingegen, wenn du jetzt selber so blind durch die Gegend stolperst, Stufe, du bist immer so voll vorsichtig, wie jetzt und wie wenn man halt, durch so einen dunklen Keller stolpert und nichts mehr sieht, dann die Hände vor sich ausgestreckt und man ist so hilflos. Ne?
Oder ist unerwartet eine Stufe oder halt gerade nicht mehr und man ist
hängt so in der Luft rum. So durch die Gegend, ja.
Obwohl ich da zumindest, dafür ist ja Deutschland mit den ganzen Regeln total gut, dass ja auch der ganze Straßenbau oder ganz oft zumindest in Städten gibt es ja so ein Leitsystem eigentlich, dass man an Ampeln und so gibt es ja immer so gewisse Noppenpunkte und sowas, wo einfach Signale gegeben werden, so hier ist jetzt gerade eine Straße, hier ist das und das beendet, das muss man ja immer, wenn eine Straße neu gemacht wird, muss man das ja mit beachten und so weiter. Das finde ich total interessant, dass wenn man mal außerhalb von Europa oder in anderen Gegenden ist, wo das dann einfach nicht der Fall ist, eben das so richtig auffällt, dass einfach auf einmal keine Ampeln mehr da sind, sondern nur noch Straßenunterführungen oder so und das total gar nicht mehr gut funktioniert für Leute irgendwie im Rollstuhl oder so und dass irgendwie hier in Deutschland drauf geachtet wird, eigentlich großteils, dass man schon irgendwie von A nach B kommt, halbwegs, obwohl es bei weitem nicht perfekt ist oder so, aber also wir waren in Georgien dieses Jahr und da ist mir das zum Beispiel aufgefallen, in Tiflis und in den ganzen, die ganzen Straßen sind einfach für Autos gemacht und alles andere ist so ein bisschen egal gewesen eigentlich. Ja. Und der Fußgänger muss sich unterordnen und wenn der Fußgänger auch noch gerade nicht laufen kann, sondern irgendwie auf dem Rollstuhl oder mit einem Kinderwagen unterwegs ist, das ist dann einfach sau schwierig, sich da zu bewegen und so. Ja, okay, interessant. Da hast du den Zivi da gemacht. Ich war auch noch übrigens Zivi, ich habe es noch gemacht.
Was hast
die letzte Generation.
Was hast du gemacht?
Ich war in einer heilpädagogischen Schule.
Okay.
Das war bei mir um die Ecke in einer ganz kleinen Stadt, die so anthroposophisch das aufgezogen haben. Sprich, die Kinder hatten Eurythmie und so weiter. Mhm, so Bewegungstanz, was für die Kinder aber auch total spannend war, weil das so eine andere Körpererfahrung ist, die man in normalen Schulalltag so gar nicht gehabt hätte. Mhm. Dass man bestimmte Buchstaben haben ja ganz viel mit Körperkontakt zu tun und so weiter. Und da legen sie ja viel Wert drauf auf dieses.
Aber musstest du das dann vorneweg auch erstmal erlernen?
Eurythmie war das Einzige, was ich praktisch nicht mitgemacht habe. Das war dann meine Pausenzeit. Aber die ansonsten musste ich dafür gar nichts lernen. Ich war in der Klasse zugeteilt und konnte dann da praktisch der Klassenlehrerin und der zweiten Klassenlehrerin war ich dann einfach die. Ich war dann die Hilfe eigentlich. Es waren acht Kinder.
Und alle, acht Kinder? Mhm. Und da wart ihr zu dritt, okay.
Aber es waren praktisch, wir waren die Klasse, die am wenigsten sehr starke Behinderungen hatten und wenig körperliche Behinderungen hatten. Es waren alles geistige Behinderungen. Deswegen ging es zu dritt auch. Andere Klassen hatten einen höheren Betreuungsschlüssel.
Okay.
Weil, keine Ahnung, wenn halt zwei Rollstuhlfahrer da sind, ist man einfach schon zu zweit beschäftigt. Und dann, genau. Aber das war total cool. Ich mochte das ganz gern, weil ich wollte früher auch Schauspieler werden, habe das dann irgendwann so verloren über die Zeit, weil das immer nie so richtig ernst genommen wurde, dass das mal wirklich passieren könnte. Okay.
Von der Außenwelt,
Von meinen Eltern und so. Und ich habe das eigentlich immer gesagt, dass ich das werde. Entweder das oder Koch. Das ist beides nicht geworden. Koch fand ich tatsächlich die Ausbildung so anstrengend. Und Schauspieler habe ich gesagt, das mache ich, wenn jetzt meine ganzen Bewerbungen bei den Hochschulen nicht funktionieren. Und ich habe letztendlich, bin ich irgendwo nachgerückt bei Medienwissenschaft, habe gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal das. Genau, und bin dann da irgendwie hängen geblieben. und irgendwie wollte ich dann, bevor ich aber studiere, das eh noch ausprobieren, irgendwas Soziales machen, irgendwie da mal wegkommen. Und bin deswegen auch da hingekommen und fand das total gut. Habe aber auch gemerkt, dass ich das nicht machen will für immer. Also meine,
Ich finde auch, das ist eigentlich dann auch egal, ob man dann jetzt irgendwie sagt, man möchte in dem Bereich dann bleiben oder eintauchen. Ja. Ich finde aber trotzdem, dass diese diese Erfahrung also so super ist. Und ich glaube eigentlich für jeden, also auch jetzt Jungs, Mädels, also so ein freies soziales Jahr und, und irgendwas anderes kennenlernen, das ist, glaube ich, schon echt gut. Ne? Und insofern ist es eigentlich schade, dass es das gar nicht mehr gibt. Also, dass du wirklich nur noch sagst, entweder du entscheidest dich jetzt freiwillig dafür.
Ja.
Weil, ja, also man lernt auch, glaube ich, Dinge auch nochmal anders schätzen und, und auch so eine, ja, Dankbarkeit zu haben. Mhm.
Ja. Ja. Und es gibt ja so ein paar Überlegungen, dass es so ein verpflichtendes soziales Jahr gibt. Also im Sinne der Wehrpflicht eigentlich, aber das wird weniger diskutiert, als dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird. Und das mich hat ja nur daran gestört, dass man diese ganzen Musterungen mitmachen musste.
Ja, ja, ja.
Und dann diesen Brief schreiben und sich irgendwie rechtfertigen muss,
ja,
warum man gerade nicht mit
einer Verweigerung. Ja, genau. Ja, also Wahnsinn, ne? Ja, ja.
Das war die erste Frage, das weiß ich noch. Die erste Frage war, als ich dann dieses ich weiß gar nicht, wie das heißt, einfach da hingekommen bin zu dieser Musterung. Und der Typ meinte, wie stellen Sie sich denn Ihre Karriere bei der Bundeswehr vor?
Gar nicht.
Ja, da habe ich auch wirklich gesagt, ja, gar nicht. Und dann war er dann total entsetzt und wollte von mir wissen, in welchem Paragraph das steht, dass man das verweigern darf. Und so, dann habe ich gesagt, das muss ich, glaube ich, nicht auswendig wissen. Und dann musste ich halt den ganzen Tag an der Seite hocken. Krass. Und habe halt so gesehen, wie alle Leute vor durften. Und ich musste halt warten. Das war dann okay, aber ich dachte, jetzt ist einfach ein Scheißverein. Ich will da, glaube ich, wirklich nicht hin.
Ja, da habe ich ja neulich auch irgendwie, da gab es irgendwie so eine Kampagne, war auch irgendwie krass, tu das, wozu du berufen bist. Kämpfen oder schießen oder irgendwie so.
Ja, und das Hashtag führen gibt es ja auch noch mit dieser, kennst du dieses große Plakat von der Bundeswehr, wo jetzt so eine Frau, ich glaube, da hinten kommt so ein Helikopter, und da steht Hashtag führen drauf.
Ach nee, das ist ja, okay.
Naja, na, die haben auf jeden Fall Geld für Werbung bekommen, dass sie das machen können. Okay, dann heißt, das heißt, du hast dein Zivi gemacht.
Genau. Und dann habe ich an der Schauspielschule vorgesprochen. Ich war da allerdings auch so ein bisschen naiv, weil ich dachte halt, ja, du rufst da an, machst einen Termin aus, sprichst vor und gehst hin. Und ich kannte ja eigentlich nur diese Falkenberg-Schule in München und wusste halt, das ist irgendwie so eine renommierte Schule. Dann wollte ich da hingehen und dann sagten die mir, ja, Aufnahmetermin ist aber schon vorbei und dann können sie erst wieder in einem Jahr. Und dann dachte ich, oh shit, so lange will ich aber jetzt nicht warten. Und dann, ich weiß gar nicht, dann habe ich irgendwie so rausgefunden, dass es die damals noch ZBF gab. Also das ist heute die ZAV, die zentrale Arbeitsvermittlung für Schauspieler. Also das ist eigentlich auch so, da der Beruf ja nicht wirklich geschützt ist, also der Abschluss, den du dann hast, du landest in dieser Kartei. Und
ja, okay.
Ja. Und damals eben die ZBF und dann habe ich gesagt, was gibt's denn noch für Schulen in München? Und dann sage ich, ja, da gibt's dann nur noch private und das und das. Und dann sage ich, ja, und welche ist die beste? Ja, das kann sie nicht sagen. Und dann habe ich dann irgendwie so nachgebohrt und dann hat sie mir halt so eine Reihenfolge gesagt von Schulen, die da irgendwie ganz gut wären und die es schon halt lange gibt. Und dann habe ich halt die erste genommen und habe gesagt, also okay, wenn das jetzt irgendwie der inoffizielle Tipp ist und so sagen, dann gehe ich da hin, ja, und dann habe ich da vorgesprochen und bin auch gleich genommen worden.
Ja, ja, cool.
Ja, und dann bin ich da halt geblieben. Ich habe zwar dann kurzzeitig auch mal überlegt, soll ich nicht trotzdem dann irgendwie nochmal bei der anderen, aber ich habe mich dann da so wohlgefühlt und dachte, nee, super, da bleibe ich. Und mir war auch nicht klar, dass das also einen Nachteil darstellt, wenn du auf einer Privatschule
bist. Ist das wirklich so?
Ja, es ist wirklich so, ja. Und also deswegen würde ich jedem empfehlen, sich vorher zu informieren und wirklich irgendwie zu versuchen, an eine staatliche zu kommen. Aber ich glaube, es sind auch nicht alle so naiv wie ich. Die meisten wissen das ja. Ich wusste es halt nicht. Ja, ich habe das halt dann so im Laufe der Zeit so mitbekommen.
Aber inwiefern muss ich mir die Nachteile vorstellen?
Ja, du bist tatsächlich halt immer zweite Wahl. Und es beginnt ja schon damit, also dass die staatlichen, also einfach ein großes Intendantenvorsprechen veranlassen und da kommen halt Leute und sehen dich oder du wirst von der Schule weg engagiert, kannst schon während der Schule irgendwo spielen und oder weißt schon im zweiten Jahr, wo du dann nach der Ausbildung landest und fängst, was weiß ich, am Thalia an und so. Also es gibt halt diese Möglichkeiten und das ist halt als Privatschüler eher nicht der Fall.
Okay.
Ja, und es bleibt leider dann auch irgendwie so, dass du natürlich in der Auswahl dann immer eher so den zweiten Stapel. Ja.
Okay, weil das so dem so anhaftet, dass es eher Geld als Können, was da dahinter steckt? Oder?
Ich weiß es nicht. Also, weil, naja, also natürlich haben die Staatlichen ja nicht zu Unrecht einen guten Ruf und trotzdem ist es aber so, würde ich sagen, es gibt halt an jeder Schule gute und weniger gute. Ja? Mhm. Und die hast du an den staatlichen, die hast du an den privaten. Mhm. Und natürlich, das Schlimme an privaten ist, es gibt natürlich auch wirklich Schulen, die nur auf Kohle aus sind und halt Leute auf den Markt schmeißen, ja, wo man sich dann auch fragt, da tut man jetzt eigentlich auch keinem einen Gefallen, ja, weil man hat es ja ohnehin schwer genug.
Aber gut. Dann hast du praktisch während deiner Studienzeit noch nicht arbeiten können, so richtig? Oder?
Nee, wir durften das auch gar nicht. Also bei uns war das komplett untersagt. Ich fülle mal nebenbei nach.
Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Stell es mir mit dazu.
Ja, und also wir durften weder Theater noch Film, Fernsehen machen. Und also wir hatten eine ganz klassische Theaterausbildung und ja, so eine alte Direktorin, die war auch super, aber halt leider auch in vielerlei Hinsicht sehr ja, altmodisch. Und, und die wollte halt auch nicht irgendwie, dass man ja in Richtung Film, Fernsehen eigentlich geht und meinte, man muss irgendwie anfangen mit Theater und man muss dann auch die Wanderjahre in der Provinz hinter sich lassen, bevor man dann in der Stadt spielen darf und so weiter. Und naja, und das mag ja auch früher irgendwie so gewesen sein, dass du irgendwie die Chance hattest, von der Provinz in die Stadt zu kommen. Aber heute ist es ja eigentlich eher so, entweder du schaffst den Sprung direkt ans große Haus oder halt nicht.
Ja.
Und naja. Aber von der Ausbildung und eigentlich jetzt von dem Grundprinzip, was sie vorhatte, war das schon super. Ja?
Okay.
Aber halt vielleicht unnötig noch mehr erschwert, als man es ohnehin hat, so, weißt du?
Verrückt.
Ja.
Und die Ausbildung ging 3,5 Jahre? 4?
3 Jahre, ja.
Und dann bist du in München noch geblieben oder hat es dich dann schon irgendwo anders hingetrieben?
Dann hat es mich direkt ins erste Engagement verschlagen. Das war Castrop-Rauxel. Und das Lustige war, weil also ein Freund und cheers, von mir, der war da und deswegen kannte ich das. Und deswegen hatte ich mich da beworben. Und damals lief der Werbespot im Fernsehen. Da saß irgendwie so ein Mädel auf so einem Hocker und sagt, mein Gott, da fliegen die Menschen schon zum Mond. Und ich weiß noch nicht mal, wo Castrop-Rauxel liegt. Und ich dachte, ja, ich auch nicht, aber ich fange da jetzt an.
War geil.
Ja, genau.
Schön.
Ja, und dann kamen halt so ein paar Theaterjahre. Und ja, und dann irgendwann habe ich gedacht, ja, ich möchte jetzt aber nicht mehr so im Festengagement sein, sondern lieber frei. Und dann stellt sich halt die Frage, wo gehst du irgendwie hin? München, Hamburg, Köln, Berlin.
Ja, genau.
Und dann dachte ich, ja gut, München kannte ich schon. Und ja, dann war relativ bald klar, dass es Berlin sein soll. Und
Warst du da noch allein unterwegs oder war schon eine Person dran gekoppelt irgendwie an Entscheidungen?
Also als die Entscheidung fiel, da war ich noch allein.
Ja, okay.
Und als ich dann kam, war ich nicht mehr allein.
Okay, genau. Da war es also eine gute Wahl, hierher zu kommen.
Genau, ja. Ja.
Sehr gut. Und dann hast du hier versucht einfach...
Naja, dann war es so, dann war ich hier und dann dachte ich, okay, jetzt...
In welchem Jahr sind wir eigentlich gerade ungefähr?
Welches Jahr? Das war so vor ungefähr 15 Jahren oder so.
Okay.
Und dann war ich aber anfangs gar nicht in Berlin, weil ich dann immer so Gastengagements woanders hatte.
Ja,
okay. Und bin dann immer irgendwie durch die halbe Republik irgendwie gefahren zum Spielen und zum Proben und sonst was und war eigentlich dann gar nicht da. Und das fand ich dann auch irgendwann doof, weil ich gedacht habe, super, gehst du nach Berlin und dann spielst du in Stuttgart und also, das ist irgendwie dämlich. Und naja, und dann, als dann meine Tochter geboren ist, da ging es dann eigentlich irgendwie los, dass das ein bisschen sesshafter in Berlin wurde und dass ich dann auch in Berlin irgendwie arbeiten konnte oder auch gedacht habe, okay, jetzt machst du halt auch mal eine Off-Produktion, Hauptsache du bist hier. Ne, so.
Ja,
und
okay.
Ja, genau.
Und hat es da schon auch mit der Mikrofonschauspielerei angefangen? Oder?
Nee, also auch da, naiv, ich bin, war mir eigentlich überhaupt nicht klar, dass es das auch gibt und dass das eine Möglichkeit ist. Also mir fiel es dann später irgendwie ein, dass weiß noch, dass dann so Dozenten gesagt haben, ja, da habe ich noch einen Funk und so. Und dachte ich mir, okay, was heißt das und so? Die arbeiten da irgendwie beim Radio oder so, aber mir war nicht klar, dass man das eigentlich so wirklich als Möglichkeit als Schauspieler für sich in Betracht ziehen könnte, dass man beim Radio oder was arbeiten könnte und geschweige denn irgendwie Hörspiele und Hörbücher, obwohl ich also Hörspiele natürlich als Kind gehört habe, war mir aber eigentlich auch nicht klar, dass da Schauspieler dahinter stehen, die das irgendwie da machen so, ja.
Was hast du denn gehört früher?
Ja, Pumuckl habe ich gehört.
Geil.
Ja,
cool.
Ja, fand Tanzklarin halt großartig, ja. Dann auch 3 Fragezeichen, ja. Und dann hatte ich auch so viele Märchen und auch Platten, also nicht nur Kassetten. Und ja, und da waren auch aus Tausend und eine Nacht Geschichten dabei und so. Und ja, und da weiß ich auch noch, dass ich damals halt viele, viele Sachen x-mal gehört habe. Ja? Also ich glaube, das macht man jetzt heute nicht mehr so sehr, weil man einfach viel zu viel auch sofort griffbereit hat oder downloaden kann oder so. Aber damals, da hast du halt eine Kassette gehabt, die hast du halt immer wieder angehört.
Ja. Ja, also wir haben das als Geschwister, haben wir die drei Fragezeichen gesammelt gehabt, auch, dass man immer wieder meine neue Folge gekauft hat. Erst in der Bibliothek angefangen, da die ganzen Folgen da gehört. Irgendwann war das aber einfach zu Ende gehört und auch mehrfach durchgehört.
Ja.
Wir haben für einige Leierer auch gesorgt bei den ganzen Kassetten, dass sie dann einfach kaputt sind.
Und das ist ja auch, ne, mit dem Stift mal wieder gerade rücken, dass der Kabelsalat und so, ne?
Also die Feinliner waren die besten, die wissen, genau dafür gemacht waren, einfach wieder aufzudrehen. Ja, genau, auf jeden Fall. Ich weiß auch ganz genau, wenn ich jetzt noch ein paar von diesen alten, es waren ja nicht nur drei Fragezeichen, ja auch diese Märchensachen und so weiter, wenn man die anhört, man könnte sie doch fast intuitiv mitsprechen an einigen Stellen, oder?
Man weiß da schon viel. Ja. Und ich weiß auch noch, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, damals gab es auch schon einmal die unendliche Geschichte als Dreiteiler.
Mhm.
Und
aber als Hörspiel.
Als Hörspiel, genau.
Okay.
Und da war das Buchcover in verschiedenen Farben, also jeder Teil hatte eine andere Farbe, weil das Buch war ja, glaube ich, grau, also das mit dem grauen Umschlag und dann in weiß Aurin vorne drauf und die Kassetten waren in so Pastelltönen, glaube ich, war das. Aber das habe ich auch also irrsinnig gerne gehört, ja, weil ich fand das Buch sowieso super, habe ich verschlungen und ja, den Film fand ich dann auch toll, wobei der ja nur einen Bruchteil des Buches irgendwie einfängt. Und dann halt das Hörspiel, also weil das geht weiter, das erzählt halt mehr. Ja. Mhm. Und das fand ich auch ganz, ganz toll.
Ist das einfach eine Radioproduktion dann gewesen oder war das auch so was Kommerzielleres? Stoffmäßig klingt es irgendwie nach, als ob sich das ein Radiosender geschnappt hat und das dann umgesetzt hat.
Da bin ich überfragt.
Das kann man ja mal nachgucken noch. Ja. Interessant. Aber das heißt, du hast viel gelesen auch?
Ja, ich habe ganz, ganz viel gelesen, immer schon. Also was heißt immer schon? Eigentlich ging es los in der dritten Klasse und zwar mit Karl May. Und das war so der Startschuss. Winnetou.
Mhm.
Und ich weiß aber, dass ich 3-4 Mal angefangen habe und nicht über die ersten 50 Seiten kam und immer so gedacht habe, weil mein Vater war totaler Karl-May-Fan und der hat auch in einem Quiz, was es damals im Fernsehen gab, mal mitgemacht, Alles oder Nichts hieß das.
Okay.
Das war noch viel, viel schwerer als heute, da gab es natürlich so Multiple-Choice-Geschichten und so, sondern musstest also wirklich alles wissen. Ja. Und,
okay,
und der wurde halt zu allen Büchern da irgendwie befragt und so. Ich habe auch mal versucht, diese Aufzeichnungen nochmal irgendwie zu bekommen, aber die sind irgendwie verschwunden, verschollen.
Hast du auch im Rundfunkarchiv mal gefragt? Es gibt in, gibt es nicht in Potsdam, gibt es auch das Rundfunkarchiv? Da kann man auch mal so richtig Sachen einfach direkt anfragen, wenn man ungefähr weiß, in welchem Zeitraum.
Ja, und so. Aber das war ja in München und das war vom Bayerischen Rundfunk und die hatten, also ich habe dann da mit x Leuten telefoniert und die haben mir dann irgendwie gesagt, ja, die sind irgendwann mal umgezogen und dann wurde das Archiv da irgendwie teilweise digitalisiert, aber eben nicht alles und ich weiß nicht, auf alle Fälle, das war eben nicht zu bekommen, weil ich hätte es natürlich gerne gesehen, weil das war ja bevor ich geboren war und und mein Vater hatte da eben gewonnen und war deswegen da halt der voll der Karl-May-Spezialist, ja, und der hat mir das halt immer nahegelegt und irgendwann, kam ich über diese 50 Seiten und dann hat es mich halt voll gepackt, ja, und dann habe ich einen Karl-May nach dem anderen gelesen und und dann oft, also wirklich bin da total abgetaucht. Wenn meine Mutter dann gerufen hat, Robert, komm zum Essen, nichts gehört. Ich voll im Buch und so, ja. Und dann habe ich halt manchmal, was weiß ich, innerhalb von 2 Tagen so ein 500-Seiten-Buch gelesen.
Boah, krass.
Und, also wirklich, Ja, und dann kamen aber auch andere Sachen später dazu. Also mit 15, 16 habe ich angefangen, Stephen King zu lesen. Deswegen habe ich den hier auch dabei. Schwarz, ja. Ich weiß nicht, kennst du das?
Nein,
hast du mal einen King gelesen?
Nein.
Und das ist der
Dunkle. Aber ich glaube, das ist pure Ignoranz. Also nicht, weil mich interessiert, sondern weil ich habe als Kind tatsächlich ein bisschen gelesen, aber dann bin ich habe so viel immer gehört und bin auch leider da geblieben einfach, dass ich habe dann Sachen nicht mehr so wirklich geschafft zu lesen, weil ich einfach hören wollte.
Okay.
Und so.
Okay.
Aber nein, ein King ist mir noch nicht vor die Nase gekommen.
Ja, nein, mir dann damals eben schon und der hat mich halt voll gepackt und begleitet mich eigentlich auch seitdem. Ich habe also von ihm auch alles gelesen und lese auch gerade jetzt wieder seinen neuesten. Ich weiß auch nicht, der schreibt halt so, wie es mir gefällt.
Ja.
Und und damals habe ich dann irgendwann auch Der dunkle Turm angefangen und das erste Buch ist halt schwarz und das ist so sein Lebenswerk eigentlich, weil er hat damals Ende der 70er oder so, glaube ich, oder Anfang der 80er diesen ersten Band geschrieben und hat dann aufgehört mit der Story und dann kam irgendwann der zweite und der dritte und dann lange, lange Jahre nichts. Und es war aber super. Letztes Jahr kam ja der Film auch ins Kino, ne? Von dieser Geschichte und ich war da aber schon King-Fan und eben aber auch besonders vom Dunklen Turm und dachte, Mensch, hoffentlich schreibt er das irgendwann zu Ende, ja? Und dann irgendwann, ich weiß nicht, da hat er dann ein Buch nach dem anderen rausgeknallt, ja? Und es sind ja also auch totale Schinken mit, 1000 Seiten und so. Und dann kam wirklich 4., 5., 6., 7. Band so, ja? Und dann wurde die Geschichte halt zu Ende erzählt. Und das fand ich schon großartig, krass. Ja? Und der bringt ja sowieso jedes Jahr irgendwie so einen Klopper raus. Also wo ich mich auch frage, was macht der außer schreiben? Das ist Wahnsinn, ja. Und
das sind diese krassen Köpfe irgendwie.
Ja.
Okay, das heißt, der begleitet dich auf jeden Fall schon eine Weile.
Genau. Ja, und deswegen also habe ich den ja hier auch mitgebracht, weil, und das ist jetzt allerdings, glaube ich, relativ untypisch für King. Aber das wäre dann die Stelle, die ich eben gerne lesen wollen würde. Aber da musst du mir sagen, diese ganze Leserei.
Machen wir einfach ganz am Ende.
Ganz am Ende, ja. Okay. Ja. Aber das wäre eben cool. Eine, wo man vielleicht eher nicht vermuten möchte, dass es von King
okay.
ist.
Ja. Ja, sehr spannend. Ja. Sehr gut. Das heißt, ich versuche noch, ich habe noch so zwei, drei Sachen im Kopf. Mir wurde gesagt, du isst kein Gemüse. Stimmt das?
Das stimmt, ja. Ja? Genau. Ja, Fleisch ist mein Gemüse. Ja, ja. Nee, also ich esse kein Gemüse und kein Salat und
aber tatsächlich, weil es nicht schmeckt einfach, oder? Oder gibt es da irgendwelche?
Ja, also ich bin noch nicht darauf gestoßen, was tatsächlich der Grund dafür ist, aber. Das war schon immer so und das ist jetzt aber nicht irgendwie, es gibt ja auch so Sachen, keine Ahnung, die man dann so isst und sagen, das mag ich jetzt nicht so gerne, esse ich aber. Aber das ist also bei mir wesentlich mehr als das, das ist tatsächlich eine Aversion. Ja. Das darf auch mein Essen nicht berühren, also ich habe es heute schon irgendwie, als wir essen waren, den Kollegen erzählt. Also weil ich sage das natürlich im Restaurant und sage, bitte kein Gemüse, kein Salat und auch keine Salatgarnitur auf den Teller. Und das wird aber dann natürlich gerne auch wieder vergessen und ignoriert. Ja. Und wenn es jetzt nur so das Salatblatt ist, dann geht das mittlerweile, ja. Aber wenn jetzt da irgendwie noch so, was weiß ich, so Salatsoße rüberschwappt auf mein Fleisch, dann ist das kontaminiert und dann mag ich das nicht essen, ja.
Also, ja. Und, das habe ich ja noch nie gehört. Ja. Voll krass. Das ist ja dann auch. Ja, das ist ja einfach verrückt. Das nimmt ja ganz viele Essensmöglichkeiten auch weg.
Ja, tatsächlich, ja. Nimmt es, ja.
Aber du hast trotzdem über dich gesagt, jetzt tue ich so, als ob ich doch so viel wüsste, aber es ist gar nicht so. Aber dass du eigentlich ein Genießer bist.
Ja.
Ja, das heißt, alles andere, was es dann gibt, das wird auf jeden Fall
genossen. Ja, das heißt ja nicht, dass die anderen Sachen nicht genießbar sind. Nein, also absolut, ja. Aber natürlich ist es im Vergleich zu anderen etwas eingeschränkter. Wobei jetzt mittlerweile ist ja der Vegetarier sowieso ganz normal und der Veganer auch schon. Und der ist ja nun auch sehr eingeschränkt in dem, was er essen kann.
Ja.
Aber es bleibt ja trotzdem genug übrig.
Auf jeden Fall.
Ja, und bei mir eben auch.
Krass.
Ja.
Aber das heißt, kocht ihr bei euch in der Familie dann viel zu Hause? Oder wie ist das?
Ja, da muss man halt dann so getrennt kochen oder so. Oder gucken, was allen schmeckt oder so.
Weil die Kinder haben das nicht, die essen dann alles oder?
Nee, also ich habe nur eine Tochter, die isst eigentlich alles, ja. Also, ja.
Verrückt. Ich hab wirklich gedacht, dass das einfach nur so ein Hinweis ist von wegen, frag das mal und du machst dich selbst zum Deppen. weil ich das gar nicht kenne, dass das praktisch nicht nur einfach nicht schmeckt oder dass man irgendwie sagt, nee, sondern dass es einfach tatsächlich einfach nicht geht.
Es ist ganz schlimm. Es ist tatsächlich wirklich ganz schlimm und ich weiß auch nicht, warum das so ist, ja. Und manchmal hat es mit der Farbe zu tun, manchmal mit der Konsistenz.
Ja.
Also, weil ich mag jetzt zum Beispiel keine Tomate, aber so die Tomate auf der Pizza, so, wenn die dann so püriert ist, dann geht das, ja. Aber warum und wieso? Keine Ahnung.
Aber Zwiebel ist kein Gemüse.
Naja, Zwiebel geht, wenn es wirklich klein und fein gehackt ist, ja. Aber wenn es jetzt in großen Stücken oder so, dann auch nicht, ja. Das ist schon sehr, 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 sehr eigenwillig, ja. Aber ich erinnere mich
zum Beispiel auch. Entschuldige.
Nee, sag.
Nein, ich habe dich unterbrochen.
Nee, ich erinnere mich an eine Geschichte auch, als ich noch zu Hause gewohnt habe und meine Mutter dann mich oft gefragt hat, keine Ahnung, ob ich irgendwie eine Dose öffnen oder irgendwie so einen Schraubverschluss halt aufmachen kann. Und dann war das so ein Gurkenglas und ich habe das halt aufgemacht und dann schwappte das über und dieser Gurkensaft ist über meinen Arm gelaufen. Ich fand's schrecklich. Ich bin sofort duschen gegangen und musste mich x-mal abduschen, bis dieser Geruch und dieses weg war. Das war ganz schlimm, ja. Es ist, aber keine Ahnung, also es ist irgendwie wirklich weird, aber ich weiß nicht, wo es herkommt.
Okay, Gott, da möchte ich gar nicht weiter drauf rumreiten. Das ist zu beleid. was mich tatsächlich noch interessiert, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich das gestern Abend beim Einschlafen gehört habe. Ich höre immer irgendwelche Nachrichten, Podcasts und so einen ganzen Kram abends so, falls ich Sachen nicht gelesen habe. Und gestern war der 11., ne? Gestern war Nationaltag von Katalonien. Sprich, okay. Barcelona ist doch da. Das ist doch, trifft dich das in irgendeiner Form? Oder ist das so, hast du da irgendeine Verbindung zu diesem ganzen Konflikt?
Katalonien, nee, also Spanien? Ich gar nicht. Und ich kann das auch nicht so wirklich nachvollziehen. Also jetzt war das auch so, also dass, als ich noch klein war, da war das in Katalonien sowieso noch alles ein bisschen anders. Und jetzt war am Anfang auch noch Franco da und Katalan war verboten. Und als dann irgendwie Franco weg war und dann kam dieser ganze Nationalstolz der Katalanen, die da irgendwie das natürlich im Stillen heimlich weiter betrieben haben, ihre Sprache zu sprechen, ist ja auch klar, man kann es ja nicht einfach irgendwie verbieten, unterdrücken und so. Dann wurde plötzlich alles auf Katalan auch beschildert, die Leute haben auf Katalan gesprochen, dich angeredet, was davor halt nicht der Fall war. Ja. Und es ist halt eine reiche Region in Spanien, die dann das Gefühl hat, ja, wir zahlen für den Rest von Spanien und das kann nicht sein und wir müssen uns loslösen und so. Aber trotzdem, ich finde halt, in unseren Zeiten glaube ich, dass wir eher zusammenwachsen sollten und uns solidarisieren sollten. Und also genauso mit Europa finde ich das auch. Da finde ich das immer dann komisch, diese gegenteiligen Bestrebungen. Deswegen kann ich das nicht wirklich nachvollziehen und ich finde es auch eigentlich nicht gut, weil ich denke, zu allen Zeiten ist es unterschiedlich. Mal geht's denen besser, mal geht's anderen besser. Ja. Und ich finde immer, dem es gut geht, der soll den anderen helfen. Und zu anderen Zeiten ist es vielleicht dann umgekehrt. Und das weißt du ja nie, wie sich Dinge entwickeln. Und ich glaube, wir müssen zusammenwachsen und globaler denken. Mhm. Ja? Und nicht irgendwie glauben, dass man vereinzelt Probleme lösen kann, das glaube ich nicht wirklich.
Wie ist denn das? Vielleicht mag das mag eine doofe Frage sein, aber mich hat das während des Drehbuchstudiums beschäftigt, weil das dann gerade diese Flüchtlingsthematik hochgekocht wurde. Und ich saß dann immer am Potsdamer Platz oben, weißt du, in der DFFB, in der Uni und habe halt Drehbuch studiert und dachte so, boah, irgendwie fühlt sich das voll komisch an, dass ich jetzt sowas mache, obwohl da draußen irgendwie gerade so viel passiert und irgendwie würde ich gerne da was machen. Und das ist aber jetzt so, du sitzt jetzt hier und studierst jetzt Drehbuch und so. Ist das irgendwie bei Schauspielerei auch so, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich mache jetzt hier eigentlich
ein rein Unterhaltungsding? Ich kenne den Gedanken, genau, wo ich auch mal das zwischendurch auch so dachte, dass das eigentlich völlig albern ist. Ja. Weil ich meine, gerade wenn man das dann eben wirklich mit ja, wirklich schweren Schicksalen vergleicht, Krieg, Verfolgung, Flucht. Gott sei Dank haben wir das ja jetzt hier für uns nicht, ja, oder und auch nicht mehr, ja. Und ich hoffe auch, dass das so bleibt, ja. Mhm. Aber das sind dann Dinge, wo ich auch denke, dass das sind wirklich krasse Sachen und wir kümmern uns dann, weiß nicht, was einem dann so Banales durch den Kopf geht. Also wenn du dann sagst, ja, ich studiere hier Drehbuch oder was weiß ich, dann ich gehe hier auf die Bühne und springe ein bisschen rum. Und aber andererseits, ja, mein Gott, alles hat seine Rechtfertigung und alles zu seiner Zeit. Ne? Und deswegen
Ich weiß noch, mich hat das einfach total, ich wusste nicht, ob dich das halt auch
Ja, doch.
Das ist, man kommt ja dazu auch keinem Ergebnis bei solchen Gedankenspielen, nee. Weil also auch nicht Drehbuch studieren hilft genauso wenig. Und immerhin kann man als Schauspieler und als Drehbuchautor auch mal Thematiken umsetzen, die das irgendwie aufarbeiten. Und genau. So habe ich mich da etwas wieder reingefunden, dass ich sagen konnte, vielleicht erzähle ich einfach Sachen, die genau über die Werte vielleicht was aussagen, die ich irgendwie ganz wichtig finde. Was du gerade meintest, mit eigentlich müssen wir doch in Europa uns miteinander verbrüdern irgendwie. Irgendwie müssen wir doch miteinander klarkommen und so. Und vielleicht braucht es dann einfach Leute, die diese Werte auch einfach in Geschichten, in Schauspiel und so weiter mittragen irgendwie.
Und ich glaube, dass das eigentlich auch was ist, also klar, es wirkt jetzt erstmal banal und vielleicht nicht wichtig, aber andererseits, Geschichten gab es immer schon.
Ja.
Und auf die sind Fall. so wichtig und man fängt ja an, Kindern Gute-Nacht-Geschichten zu erzählen oder wenn man zusammensitzt und man erzählt sich Geschichten und es gibt die Mythen und Sagen und also oder auch biblische Stories, also Geschichte, eine gute Story ist einfach extrem wichtig, ja? Und ich glaube, deswegen darf man das auch nicht jetzt zu sehr bagatellisieren und sagen, Leute, die Geschichten erfinden, schreiben, spielen oder so, dass das nichts wert ist, das glaube ich nicht. Ja, also.
Erzählst du deiner Tochter Gute-Nacht-Geschichten, also selbst ausgedachte, oder liest du vor, oder passiert sowas?
Ja, ich habe viel vorgelesen, und dann irgendwann war das aber so, oh nee, lass mal so, aber doch, als sie klein war, da mochte sie das auch gerne hören und so, aber irgendwann war das dann eher so von ihr, dass sie das dann auch nicht mehr... aber sie ist zum Beispiel leidenschaftlicher Drei-Fragezeichen-Fan. Also, und hört halt alles rauf und runter und kennt, glaube ich, also auch viel, viel mehr als ich letztlich. Ja? Weil ich damals auch nicht die komplette Serie hatte. Ja? Ja,
aber sie hört es doch schon über Spotify, oder? Oder hat sie tatsächlich auch die Kassetten und CDs da?
Wir haben ganz, ganz viele CDs.
Ah, okay.
Ja,
cool.
Genau, ja.
Ja. Ich weiß nur, dass meine... Nicht wiederum, auch die hört ganz viele Hörspiele und ein paar Sachen sind aus der Bibliothek auch da, sind so CDs, aber doch ganz viele Sachen auch einfach, was auf Spotify so verfügbar ist und so. Also, auf diesen
also ich muss ja sagen, ich bin da so ein bisschen vielleicht auch oldschool. Ich mag halt die Cover, ja, ich mag das Haptische. Und weil wenn du dann auf dem Rechner oder irgendwie so Sachen suchst und dann, da habe ich dann so wenig Übersicht und finde es so schade. Und deswegen, ich habe auch nie so Büchereien wirklich dann für mich nutzen können, weil ich dann das Buch haben wollte. Ich wollte das ins Bücherregal stellen und habe es mir dann gekauft. Ja. Und mit CDs eigentlich auch. Und also dann Hörspiele und so, dass ich dann gedacht, nee, ich möchte das, möchte es gern haben. Ja.
Ich habe das ganz lang gemacht und jetzt ist mir... vor einem halben oder dreiviertel Jahr irgendwann auch mal aufgefallen, als wir irgendeine DVD gucken wollten, wir haben kein einziges Abspielgerät dafür. Also wir haben halt einen Beamer und so ein Apple TV dran, dass wir irgendwie da so gucken können. Und alle unsere Laptops, weil irgendwann
haben kein Laufwerk mehr.
Kein Laufwerk mehr. Das heißt, darüber habe ich auch immer meine CDs irgendwie dann auch angehört und so. Und wir hatten auch ganz lange auch in der Küche ein Radio, was einen CD-Player und einen Kassettenrekorder hatte so. Auch das ist kaputt gegangen und jetzt haben wir so ein ganz, ganz altes einfach, was gar nichts mehr hat, was einfach nur Radio kann. So, da stehen und es ging nicht mehr. Meine CDs stehen jetzt noch da, aber ich kann sie tatsächlich nicht anhören und ich weigere mich irgendwie ein externes Laufwerk zu kaufen.
Ja, stimmt, das Laufwerk wird einfach abgeschafft, ne? Das gibt es dann nicht mehr.
Ja. Und wenn man nicht diese, und das haben wir halt nicht so ein Home Sound System, wo dann irgendwie so ein Laufwerk und sowas dabei ist, das haben wir halt nicht gehabt oder haben wir nicht.
Ja, stimmt.
Für mich ist das eigentlich, ich komme nicht mehr ran. Ich stehe natürlich nur da, weil ich das auch sehr doll gemocht habe, diese
Aber das ist irgendwie so der Lauf der Zeit. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Es gab diesen Laden WOM, World of Music, früher. Das war so ein Plattenladen.
Okay.
Und ich war da in Altötting noch und den gab es in München und dann sind wir da in die Fußgängerzone und dann immer in diesen Plattenladen und ich habe halt dann Schallplatten gekauft. Mhm. Ja. Und dann konntest du da halt irgendwie alles finden und dich da durchwühlen und fand es großartig. Und dann weiß ich, dann kam so die CD, und ich dachte, was ist das? CD? Interessiert mich nicht so, Ich will bei meiner Platte bleiben. Und dann weiß ich, wie ich irgendwann mal dann zu diesem Warm reinging und es gab keine Platten mehr, es gab nur noch CDs. Wo sind meine Platten denn so, Also, es war so, es war voll schlimm und ich wollte eigentlich die CD verweigern. Ich habe gesagt, ich kaufe keine CDs. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja gut, es wird mir aufgezwungen, ich muss CDs kaufen. Ja. Und dann weiß ich noch, dass ich dann tatsächlich sogar die erste CD gekauft habe, da hatte ich noch gar keinen Player.
Ich weiß noch, dass als du diese ganzen Streaming-Sachen angefangen hast, mein Freund hat sehr, sehr bald irgendwie gesagt, boah, geil, auf jeden Fall, da finde ich ja ganz viele Musik und so. Und ich habe halt früher gar nicht so viel abgefahrene Musik gehört und mir war das gar nicht so doll wichtig, so auf ganz viel Musik zugreifen zu können, sondern ich hatte ja die Sachen da als CD, die ich so gespannt fand. Und dachte halt, 10 Euro im Monat, das ist halt ungefähr eine CD. Kaufe ich mir wirklich im Monat eine CD nochmal dazu? Und habe halt so erst überlegt und irgendwann war es dann so, ich brauche tatsächlich einfach jetzt gerade mehr Musik so. Und dann habe ich mir das auch irgendwie zugelegt und man hört einfach wirklich ganz viel dann damit. Man entdeckt auch ganz viele Sachen. Das ist eigentlich das Schöne, dass man, obwohl es ja teilweise nur Algorithmen sind, aber welche abgefahrenen Sachen man auf einmal stößt und sagt, dieses Lied hätte ich niemals, niemals in meinem Leben gehört und es macht mir gerade ganz große Freude.
Ja, das ist super. Ja.
Aber das muss man halt irgendwie toll finden und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man darauf gar keinen Bock hat, auf diese ganzen Streaming-Sachen.
Ja.
Total okay. Jetzt muss ich überlegen, wo wir hinkommen. Beziehungsweise wo wir abgebogen sind.
Wo wir abgebogen
sind. Wenn du aber nach Spanien fährst, das ist nicht nur im Sommer immer, oder doch?
Nein, natürlich nicht zwingend, aber im Sommer, wegen der Sommerferien, bin ja ein bisschen
die Familie kommt mit.
Und meine Tochter kann ja nur, wenn sie Ferien hat, länger bleiben. Und, und da ist man halt dann so ein bisschen dem Feriendiktat der Schulen unterworfen. Ja. So, ne? Und,
das ist doch auch schlimm.
Ja, aber gut, ich meine, es ist natürlich auch nur eine bestimmte Zeit und dann kann man wieder auch zu anderen Zeiten das machen. Es ist halt so, jetzt dieser Sommer war ja überall krass, ne? Auch hier war es halt mega heiß, aber in Spanien waren sie dann auch an die 40 Grad so und das ist halt echt Wahnsinn. Also ich habe das so in dieser Art schon lange nicht mehr erlebt und habe gedacht, da kannst du wirklich nichts machen. Also du willst echt nur irgendwie irgendwo sitzen und und nachmittags kannst du Siesta machen. Und also weil es ist einfach so erschlagend, diese Hitze. Und es weht kein Lüftchen und nix. Und es ist echt Wahnsinn. Es ist also wirklich extrem heiß. Das ist
krass.
Da habe ich auch oft gedacht, dass ich ja glaube, dass das Wetter, das Klima unglaublichen Einfluss auf die Mentalität der Menschen hat. Ja?
Ja.
Und dass ich irgendwie da so, also da ich ja hier geblieben bin, im Gegensatz zu meinen Geschwistern, bin ich immer so bei uns eher der Deutsche, sage ich jetzt mal, und die anderen die Spanier. Und aber dieses, da gibt es ja so, das sind auch meistens Vorurteile, aber sagen wir, dass die Spanier ein bisschen gerne mal ein bisschen später kommen oder so ein bisschen, machen wir morgen. So. Ja. Aber ich denke dann, bei dem Wetter kein Wunder. Ne?
Also, auf jeden Fall. Mein Freund hat in Madrid mal kurz studiert gehabt, so für ein Semester.
Mhm.
Und ich habe ihn da ab und zu besucht. Und ich habe nur festgestellt, dass ich die Zeiten aber eigentlich mochte. Also wann Leute mal ans Abendessen denken und so, ist einfach wesentlich später als hier. Und es ist auch genau meine Zeit, auch weil ich eher in der Nacht aktiv bin und irgendwie auch da kreativer bin. Und ich das total genossen habe, dass auf einmal sehr, sehr viele Menschen ungefähr diesen Rhythmus hatten und nicht so wie hier dieses früh aufstehen und so. Und ich bin überhaupt nicht mit früh kompatibel. Das funktioniert für mich eigentlich überhaupt nicht.
So nach dem Motto, der frühe Vogel kann mich mal.
Ja, auf jeden Fall. Bist du früh aufsteher?
Nee, ich bin eigentlich also auch kein Frühaufsteher. Mit der Schule wird man dazu ja auch ein bisschen gezwungen.
Ja, leider.
So, ne? Und wobei ich da auch schon x-mal gelesen habe, dass das für die Kinder eigentlich gar nicht so gut ist.
Überhaupt
und,
nicht. Natürlich nicht.
Ja, da frage ich mich auch, warum man das dann nicht einfach mal nach hinten verlagert und sagt, Schulbeginn 9 Uhr oder was. Ja, wäre doch auch cool. Aber nein, aber das wäre eigentlich eher so meine Zeit. Also ich würde dann sagen, 9 Uhr ist ganz cool zum Aufstehen eigentlich. Ja.
Das ist
und dann lieber nachts länger. gut, also wenn man halt Schule ist, muss man halt 6.30 Uhr oder sowas aufstehen.
Ja, auf jeden Fall, das geht überhaupt nicht. Ja.
Und dann halt lieber nachts länger. Also das ist auch so, finde ich auch.
Ich finde nicht, dass man da was verpasst. Also dieses, aber trotzdem fällt mir das dann auf, wenn man das dann mal machen muss, wenn man irgendwie früh raus muss und so, dass sich so doof dieses Gefühl einstellt, boah, du hast den ganzen Tag noch vor dir, du kannst noch so viel schaffen. Man macht dann im Endeffekt doch nicht so viel. Aber dieses blöde Gefühl so kurz danach, siehst du, Wenn du früh aufstehst, kannst du das jeden Tag haben.
Nein, ich möchte nicht. Naja, wobei ich schon sagen muss, also so ein Morgen hat schon auch was echt Tolles, also wenn man den mitnimmt. Aber trotzdem glaube ich, es gibt halt so bestimmte Typen und der eine ist halt Frühaufsteher und der andere nicht. Und das Schlimme ist halt, dass halt dann jeder dazu gezwungen wird, auch wenn es nicht dein Ding ist. Und das ist halt einfach nicht fair.
Das ist echt seltsam. Weil ich finde auch wirklich, ich genieße das, wenn man, wenn es irgendwie dunkel ist, in ein paar Zimmern brennt noch so Licht, aber man ist auf der Straße halbwegs allein. Selbst in Berlin gibt es ja durchaus Zeiten, wo man einfach nicht mehr so viele Leute sieht. Man fährt da einfach rum und alle Leute schlafen. Und das finde ich auch zum Schreiben ganz angenehm, wenn man, wenn ich irgendwie eine Geschichte schreibe oder so, dann gucke ich so raus und sehe einfach, es ist fast keiner wach gerade.
Ja.
Und du bist gerade für dich.
Ich hatte das neulich im Taxi, das war irgendwie auch so um eins oder so, und dann sagte der zu mir, 4 Millionen Leute hier, keiner da.
Ja, das stimmt. Hat er recht.
Ja, hat er recht.
Gab es denn eigentlich so, jetzt mal, also du hast Stephen King gern gelesen, aber gab es auch schon Schauspiel- und Sprecheridole, die dich irgendwie begleitet haben?
Ja, bestimmt. aber das gab so immer Unterschiede, also was es jetzt irgendwie ist, also vom Genre her, ob es jetzt eben Film ist oder ob es dann eben Theater ist oder so. Und da gab es also absolut immer und immer wieder Leute, die mich irrsinnig beeindruckt haben und die ich halt super fand und finde. Ja. Und es ist auch jetzt noch so, wenn ich irgendwie was gucke oder so, und dann finde ich halt, was weiß ich, den einen super toll und dann gibt's aber auch immer wieder Leute, finde ich jetzt nicht so gut. Also, das gibt's auch, ja. Und klar, Geschmäcker sind sowieso verschieden, aber du willst jetzt wahrscheinlich einen Namen hören, ne?
Nein, überhaupt nicht. Das reicht mir schon. Ja. Es gibt ja manche Leute, die haben sofort irgendwas im Kopf, wo sie sagen, ja, na klar, schon immer das war schon immer das, was mein Ansporn war. Es gibt halt einfach genau dieses, es gibt immer Leute, die einen beeindrucken, aber eigentlich so, ich finde das irgendwie spannend, weil ich glaube, ich hätte auch gar kein so richtiges Idol, aber wenn man jetzt sagen würde, was ist dein Lieblingsfilm, wüsste ich eine Antwort. So.
Ja, welche?
Beasts of the Southern Wilds.
Kenne ich gar nicht.
Der ist über ein junges Mädchen, das in so einer, wie beschreibt man das schön, in einer sehr armen Hippie-Gemeinschaft groß wird, im Endeffekt, hinter so einer Staumauer, fernab von der Stadt. Und die Mutter ist weg und sie lebt bei ihrem Vater und sie muss so ein bisschen in ihrem Leben klarkommen. Und es ist eine ganz süß, märchenhaft erzählte Geschichte über dieses Mädchen. Das sind alles Laiendarsteller in den Südstaaten. Also ich brauchte Untertitel, um das zu verstehen, wollte es aber unbedingt auf Englisch gucken. Okay. Und ich glaube, sie war 9, als sie das gespielt hat und wurde auch für den Oscar direkt dann da nominiert, war damit die Jüngste, die da eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Das ist ist wirklich so ein, ich habe selten so ein ganz zarten, liebevoll erzählten Film gesehen, der sich so viel Mühe gibt, diese Figuren da so zu märchenhaft zu erzählen und trotzdem so echt. Und dann kommt so ein leichtes Fantasy-Element mit rein, was man einfach kauft und so. Es ist total schön. Und ich habe das Drehbuch gelesen und der Regisseur ist der Autor und der hat auch die Musik teilweise mitgemacht. Und er schreibt schon in das Drehbuch rein, wann Musik kommt und so und wie er sich das vorstellt. Okay. Ich fand das so abgefahren, dass da jemand, der hat es geschrieben und der hat es im Kopf gehabt.
Und das ist definitiv vorher geschrieben und nicht danach.
Ja, also so, wenn ich das richtig verstehe, stand es davor, dass das Drehskript war.
Okay.
Das fand ich total schön. Und die Musik ist auch noch bombastisch dazu. Und ich war in Istanbul, das war einfach so ein Zufallsfund. Ich habe einen Freund besucht in Istanbul, wir sind einfach in diesen Film gegangen und habe das Cover gesehen, dachte so, irgendwie, naja gut, wir gehen da rein und dann sind alle aufgestanden und ich saß noch in den Sessel.
Das ist eher am geilsten, finde ich, wenn du gar nicht damit rechnest und dann flasht es dich so.
Ja.
Das ist natürlich super.
Hast du das auch? Gibt es irgendwas?
Also das ist mir bestimmt, jetzt wenn ich drüber nachdenke, fällt mir natürlich nichts ein, ist klar, aber also ich kenne das, wenn man nichts erwartet und umgekehrt genauso. Also wenn du mit einer ganz, ganz großen Erwartung reingehst und dann total enttäuscht bist, aber umgekehrt eben auch. Ja. Und das ist natürlich wesentlich schöner.
Total.
Ja.
Ich überlege, ob wir schon zum Lesen kommen sollen oder beziehungsweise lass mich mal hier noch reingucken, ob ich mir noch irgendwas aufgeschrieben habe, weil ich bin auch einfach vergessen.
Ja, bitte, du. Ich fülle einfach mal hier noch ein bisschen sehr nach. Ne?
Das ist gut. Ja. Ja, natürlich. Also alleine, weil du hast ja auch schon erzählt, dass du ganz viel Du hast Theater gemacht, du hast ja auch für die Kamera schon Sachen gemacht.
Ja.
Und du machst jetzt Hörbuch und Hörspiel ganz viel. Hast du da eigentlich einen Favoriten, was dich wie, also was du am liebsten machst oder wo ein bisschen deine Schauspielheimat ist? Oder ist es gerade das Schöne, dass dir alles offen steht? Oder wie ist denn das so zwischen diesen ganzen unterschiedlichen Arten? Weil man spielt ja dann doch sehr unterschiedlich jeweils da oder da oder da.
Ja, also ich habe mal auf diese Frage gesagt, dass ich eigentlich das, was ich gerade mache, immer am liebsten mache. Also das ist das, das jeweilige jetzige Projekt ist dann immer super. Ja? Nee, ich weiß auch nicht. Also ich finde, es ist alles sehr unterschiedlich, ja. Mhm. Aber dann doch auch wieder,
cheers,
doch auch wieder gleich, ja. Also das heißt, ich gehe an alles letztlich schauspielerisch heran, so, ja. Und ja, und natürlich machst du das anders jetzt vom Mikro oder vor der Kamera oder dann eben auf der Bühne. Also kannst auf der Bühne musst du natürlich irgendwie ja schon versuchen, da die letzte Reihe dann zu erreichen und so, ganz ja. anders ja. stimmlich und ja, man sagt dann, mach das größer oder so. Ja. und natürlich kannst du vor dem Mikro oder vor der Kamera viel leiser und anders rangehen. Mhm. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also ich mache alles sehr, sehr gerne. Und das jetzt mit dem Hörbuch, habe ich schon zu Anfang gesagt, dass ich gar nicht wusste, dass es das eigentlich gibt, so als Option und Möglichkeit. Aber das kam mir natürlich extrem entgegen, weil ich ja schon immer so eine Leseratte war. Ja? Ja. Und dass ich dann tatsächlich mich irgendwie in ein Studio setzen kann oder darf und da Geschichten zum Besten geben, das war mir überhaupt nicht klar. Aber das ist natürlich großartig, weil ich liebe Geschichten und ich liebe es zu lesen. Und jetzt darf ich das auch noch vorlesen und dann die Geschichte mit anderen teilen. Das ist natürlich super, also besser geht's gar nicht, ja. Und vor allem halt irgendwie so dieses ganze Ding halt, die ganze Story, also wenn es ein Schinken ist, auch von, weiß nicht, 700, 800, 900 Seiten oder ja, so, dass du ja. dann sagst, okay, du entwirfst dieses ganze Ding und machst eigentlich den Film, also deinen Film, so wie du den ja. siehst und versuchst eben die Leute dann da mitzunehmen, also diesen Film mit ihnen zu erleben und weil jetzt, wenn du tatsächlich den Film machst als Schauspieler, also wenn du jetzt wirklich drehst vor der Kamera, ja. dann hast du ja relativ wenig Einfluss auf alles. Das du stimmt. weißt ja gar nicht, ja. Wie wird das jetzt geschnitten, was kommt da an Musik. Wenn du eine kleine Rolle hast, bist du überhaupt drin oder wirst du rausgeschnitten? Ja, das stimmt. Und ja, also du weißt ja, du weißt auch gar nicht, wie das Bild aussieht und was für eine Farbe, kalt, warm und so weiter. Mhm. Also da kannst du halt nur versuchen, deine Figur so zu beleben, wie du und der Regisseur das halt in dem Moment gerne haben möchte. Aber, aber bei dem Buch, da kannst du halt das Ding zum Leben erwecken.
Ja. Liest du die Bücher vorher komplett durch oder hebst du dir den Schluss auf? Oder
also ich habe die anfangs komplett durchgemarkert und alles, ja. Okay. Und ich lese auch jetzt, wenn ich die Zeit habe, das Buch gerne komplett durch. Mhm. Allerdings gab es dann manchmal schon so Engpässe, dass es einfach nicht zum Machen war. Und dann habe ich mir den Ratschlag von älteren Kollegen dann aber auch angehört und zu Herzen genommen, zu sagen, okay, lies einfach, 50, 100 Seiten, dass du wirklich weißt, was es ist, wie der Autor, also gerade wenn du den nicht kennst. Und das hilft irrsinnig, weil du dann irgendwie ein Gespür für die Geschichte entwickelst, für den Autor, wie der schreibt, wie die Sätze sind und so weiter. Und ich habe auch gemerkt, also wenn du dann mehr Teile von einer Geschichte hast oder so eine Serie, du lernst ja irgendwie den Autor kennen. Ja? Also du weißt dann, wie tickt der, was ist das, wie atmet der eigentlich? Also du atmest dann mit dem und dann wird das irgendwie selbstverständlicher. Wohingegen, wenn du jetzt eine neue Story hast, einen neuen Autor, ein neues Genre oder so, dann ist es am Anfang eher ein Zueinanderfinden. Also da tut dann, finde ich, auch die bessere Vorbereitung wirklich, wie habe ich den Satz angefangen?
Tut Not. Aber und wenn es dann fertig ist, hörst du dir das dann an, wenn du sagst, beim Film, ich meine, den Film schaut man sich ja dann auch an, bin ich dabei, bin ich irgendwie...
Da habe ich auch am Anfang versucht, das wirklich komplett zu hören. Jetzt ist es irgendwie so, dass ich, ich habe eigentlich die Zeit nicht dazu. Ja, aber ich versuche irgendwie reinzuhören und immer mal wieder zu gucken, weil ich natürlich versuche an dem, was ich tue, zu wachsen, ja, und irgendwie besser zu werden oder so. Und das kannst du ja eigentlich dann entweder darüber, dass du ein Feedback bekommst oder aber, dass du dir das halt dann selber irgendwie zurechtbastelst und sagst, okay, achte mal darauf, pass mal darauf, das hast du nicht gut gemacht, da geht's noch besser und so, ja. Und da hilft natürlich das Drüberhören, ja.
Ja. Es ist ja auch hier die Folgen, die höre ich mir danach ja auch immer noch mal an. Mhm. Komplett, also meistens sogar anderthalb Mal, so muss ich es ungefähr sagen.
Ja.
Weil ich merke mir hier nicht alles, was wir sagen. Und muss aber im Nachhinein ja eine Beschreibung dazu machen.
Ja, ja, klar.
Und so. Also, das heißt, ich muss dann immer wieder durch und muss mich immer anhören. Und irgendwann habe ich es abgelegt, diese seltsame, dass man sich selbst nicht hören kann.
Ja.
Es ist mittlerweile einfach egal. Ich höre es auch auf zweifache Geschwindigkeit an.
Echt? Okay.
Ja, auf jeden Fall. Nicht immer. Aber ich taste mich immer während des Anhörens ran. Am Anfang ist es immer einfache Geschwindigkeit. Irgendwann merke ich, nee, komm, das geht schneller. Und kann mich so ein kleines bisschen
hochtasten. Das finde ich ja interessant, weil ich habe neulich ein Gespräch gehabt, da hat mir das jemand auch erzählt, dass die das irgendwie auf zwei oder, ich weiß gar nicht, wie schnell geht's, drei, vierfach? Oder ich weiß nicht.
Bei der Audible-App geht's bis dreimal sogar.
Okay, ja, und dann, dass die das dann irgendwie so hören, weil sie dann mehr Geschichten schaffen der Zeit.
Nee.
Und ich dachte, okay, aber andererseits musste ich dann auch wieder an den Blindenbund denken, mit diesen Lesegeräten.
Ja.
Das waren ja diese Stimmen auch, diese Computerstimmen, ich glaube, die sind heute wahrscheinlich auch besser, aber die konntest du auch einstellen von der Geschwindigkeit. Mhm. Und dann war das, was weiß ich, wenn dann irgendwie so ein Text ist, auf der Suche nach dem dunklen Toten durch der Straße Roland, wollte man anstellen. Ja, und ich habe überhaupt nichts verstanden. Und die haben gesagt, ah ja, alles klar, darum geht's in dem Brief, so, weißt du? Und ich so, okay, krass, ja. Also man gewöhnt sich auch an dieses Schnellere.
Auf jeden Fall. Also bei Podcasts kann ich das durchaus auch verstehen, wenn man das macht, obwohl ich das da auch nicht mache, dieses Schnellere anhören, dass man mehr konsumieren kann eigentlich. Aber irgendwann sagt auch mein Gehirn, es ist einfach vorbei. Aber bei, ich brauche das ja nur als Gedankenstütze, deswegen komme ich da ganz gut wieder, also komme ich gut hin mit so zweifacher Geschwindigkeit, wenn ich dann so. Und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, ich habe danach mit Leuten telefoniert und dachte, kommt mal zu Bord.
Wolltest du schneller stellen?
Das ist total verrückt. Wie schnell man sich einfach an so eine Sache gewöhnt und dann muss man wieder langsamer reden und dann ja. Und dabei rede ich ja schon eigentlich ganz schön schnell.
Ja. Aber die anderen nicht, die anderen nicht.
Eben, das ist das Problem. Aber du hast auch Regie gemacht. Auch das ist doch noch ein Feld, wo, also du wirst zumindest auch oft als Schauspieler, Sprecher, Regisseur geführt.
Ja, genau. Also Theaterregie habe ich gemacht. Genau.
Okay.
Und das war tatsächlich auch eine Aufgabe bei uns in irgendeinem Semester an der Schauspielschule. Wir mussten ein Stück selber schreiben, besetzen und inszenieren.
Ja.
Und da habe ich das erste Mal halt eigentlich diese Liebe zur Regie entdeckt und habe dann irgendwie so gedacht, das möchte ich irgendwie unbedingt mal machen. Und dann später hatte ich halt dann die Möglichkeit, am Theater auch wirklich dann Dinge zu inszenieren. Und das hat mir ganz, ganz große Freude gemacht, weil ich dann doch irgendwie ganz klare Vorstellungen entwickelt habe, wie ich das gerne haben möchte, aber trotzdem nie irgendwie so gearbeitet habe, dass ich jetzt sage, ich möchte jetzt das nur irgendwie aufdrücken, sondern gemeinsam. Also da wird was angeboten, dann weckt das in dir wieder eine Idee und dann denke ich, dann muss ich hier so und das so. Ne? Und dann gemeinsam irgendwie was zu entdecken, wo du sagst, das ist es jetzt, ja, und das ist jetzt irgendwie knackig und gut und das.
Hat dich das auch verändert in deinem Schauspiel?
Ich glaube, dass alles immer andere Dinge auch beeinflusst gleichzeitig.
Ja.
Also auch wenn man das in dem Moment gar nicht weiß oder bewusst wahrnimmt oder so, aber ich glaube, rückwirkend ist das schon immer der Fall. Ja.
Okay, dann komme ich zu meiner letzten Frage, die ich ja fast immer am Abschluss stelle.
Abschluss.
Es geht los. wenn du jetzt von allen Geldsorgen frei wärst, du würdest ganz viel Geld bekommen oder haben, wie würde denn dann dein Alltag aussehen? Würdest du den Spaß hier weitermachen? Würdest du weiterhin so und sowas lesen? Würde sich irgendwas verändern? Würdest du was anderes machen?
Ich glaube nicht, ne?
Das ist echt verrückt. Ich glaube fast, dass noch niemand gesagt hat, ja, dann bin ich mal raus aus dem Job. Das finde ich interessant.
Ja.
Weil ich glaube, ganz oft würde es doch Berufswerte geben, wo man das doch hören würde, oder?
Ja, bestimmt, ja.
Wo man so sagt, wenn ich Geld hätte, tschüssi.
Stimmt, ja. Also, ja, nee, aber ich glaube, das ist ja schon, oder zumindest bei mir gewesen, ich habe das nicht den Beruf ja nicht gewählt, um Geld zu verdienen, sondern es war einfach von Anfang an dann irgendwie, ach, das gefällt mir, das möchte ich gerne machen. Ja. Und ja.
Ich meine, man muss natürlich damit Geld verdienen, das ist natürlich richtig.
Ja, also es ist natürlich schon gut, wenn man Geld verdient und über die Runden kommt und so, ja. Das ist schon klar, aber das war jetzt halt nie Beweggrund oder Motivation oder so, ja. Also, und insofern würde eben dann, was weiß ich, der Millionengewinn jetzt auch nichts ändern, ja. Also außer, dass man jetzt vielleicht sagt, man reist mehr oder hat dann irgendwie ein Häuschen oder keine Ahnung was, ja.
Ist auch nicht schlecht.
Aber jetzt vom Job her, also weil ich glaube auch, dass der Mensch ja gerne was tut, ja, und ich auch. Also ich tue ja das, was ich tue, gerne. Und
ja, sehr schön. Dann kommen wir doch auch zu dem, was du gerne tust.
Sehr schöne Überleitung. Ja. Ja,
ich habe es versucht.
Du sind wir jetzt nicht schon am Ende? Das kann nicht wahr sein.
Wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende. Guck mal, ich gucke jetzt auf die Uhr. Es ist fast anderthalb Stunden.
Ist nicht wahr.
Ja, ist wirklich wahr. Krass. Du hast da noch aber so Zettel rumliegen.
Du, ich habe ganz viel nämlich dabei. Also ich habe, ups, schmeiße ich das Handy gleich runter. So, das war ja auf Flugmodus.
Ja,
so, ich habe hier der Henker, das habe ich mit 18 oder so mal entdeckt. Und es ist aber vielleicht auch heute wieder ganz gut.
Ja.
Deswegen würde ich das gerne. Und das andere ist meine Lieblingsballade.
Ja.
Und dann habe ich noch den King. Ne? Also es ist wahrscheinlich, es sprengt komplett den Rahmen, wie die Nina ja schon vorhin gesagt hat. Das willst du alles lesen?
Ja, ja, aber ich überlege gerade, ob wir dann, wollen wir denn, wir könnten ja einfach so zwei extra Audioschnipsel machen.
Okay.
Dass wir praktisch im Podcast selber den, kannst du dir raussuchen, ob wir King und den Henker machen oder nur King oder nur Henker? Und das, was übrig bleibt, machen wir nochmal so als extra Teil.
Dann machen wir doch das extra und die zwei.
Gut, und du entscheidest die Reihenfolge und ich habe den angenehmen Teil, dafür sitzen und weiter trinken.
Ja, dann würde ich einfach, weil ich den jetzt in der Hand habe, einfach damit anfangen. Der Henker. Der Henker kam in unseren Ort und plötzlich roch es nach Gold, Blut und Mord. Und er ging durch die Straßen, man sah ihm nichts an, als er vor dem Gericht seine Arbeit begann. Der Galgen war klein und sein Balken nicht breit, so hoch wie die Tür und etwa so weit. Und wir fragten voll Neugier, wenn wir uns trafen, welches Verbrechen würde er strafen? Denn er stand vor dem Galgen, in der Hand den Strick, und jeden von uns traf sein starrer Blick. Wer an ihm vorbeiging, der wurde ganz klein und hatte Angst, schuldig zu sein. »Henker«, rief einer plötzlich ganz laut, »für wen hast du den Galgen gebaut?« Mit höhnischem Lächeln gab er uns drauf, statt einer Antwort, ein Rätsel auf. »Der schöne Strick ist für den bestimmt, der mich zu seiner Richtschnur nimmt.« Dann stieg er herab von seiner Leiter und griff sich einen Fremdarbeiter. Wir atmeten auf, als er hing, der Mann, denn der Tod dieses Fremden ging uns nichts an. Am nächsten Morgen, so hofften wir, wäre der Henker nicht mehr hier. Und keiner fand ein böses Wort. Was der Henker tut, ist niemals Mord. Am Morgen darauf schien die Sonne mild auf unsere Stadt. Welch schönes Bild. Doch nackt und schwarz im Morgenlicht stand noch der Galgen vor dem Gericht. Und der Henker stand dort, wo er gestern stand. Der Strick glitt spielend durch seine Hand. Wie er so dastand vor dem Haus, sah er wissend und sehr geschäftig aus. Wir riefen ihm zu, »Denkst du nicht dran, was gestern geschah mit dem fremden Mann?« Dann wurden wir still. Uns kam der Verdacht, der Galgen war nicht nur für den Fremden gemacht. Da lachte er nur und schaute uns an, »Glaubt ihr denn wirklich, es ging um den Mann?« Davon stimmt noch nicht mal die Spur. Das war nur ein Test für die neue Schnur. Aus dem Schweigen schrie einer, schämst du dich nicht? Da sah ihm der Henker voll ins Gesicht. Sitzt du mit dem auf einer Bank, der gestern hier über die Klinge sprang? Dann griff er den Mann mit einem Satz und schweigend machten wir alle Platz. Wir sahen ihn hängen und gingen bald aus lauter Angst vor der nackten Gewalt. Das Blut der Toten gärte im Schacht und der Galgen schlug Wurzeln in dieser Nacht. Die Nacht verging und im Morgenlicht war der Galgen so hoch wie die Schrift am Gericht. Von dem Dritten, der hing, so sagte man, er sei wegen Wucherzinsen dran. Und der Henker erklärte, ihr habt's doch gewusst. Ist der Tod dieses Juden für euch ein Verlust? Wir waren erleichtert, denn nun war uns klar, dass der Henker des Juden Richtschnur war. Doch dann haben wir seine Antwort gekriegt. Ein Test, ob sich nicht der Balken biegt. Der Vierte hing, sein entsetzter Schrei rief alle Bewohner der Stadt herbei. Und der Henker fragte, was habt ihr denn nun mit diesem Mann, einem Neger, zu tun? Der Fünfte, der Sechste, wir schrien ihn an, Henker, sag endlich, ist dies der Mann? Doch der Henker sagte, das war nur ein Test, ob sich die Falltür noch öffnen lässt. Wir gaben es auf und fragten nicht mehr. Bisher sind es 6, erklärte er. Und Tag um Tag und Nacht um Nacht wuchs der Galgen mit unaufhaltsamer Macht. Sein Schatten war riesig und die Schlinge hing glatt über den Häusern und Dächern der Stadt. Dann war er leer und verlassen, der Ort, und in die Stille hinein klang ein Wort. Das Wort war mein Name. Der Henker rief, als ich schon eilfertig zu ihm lief. Ich hoffte nun, nach all dem Grauen den Galgen mit ihm abzubauen. Als ich zu ihm kam, da stand er satt im Zentrum unserer toten Stadt. Geschäftig hielt er das Seil in der Hand, das er leise pfeifend fester band. Noch einmal fiel die Falltür mit Macht hinab in den tiefen, gefährlichen Schacht. Dann legte er plötzlich, ich stand wie gebannt, seine knochigen Finger auf meine Hand. »Du gemeiner Lügner!« schrie ich laut. »Du hast den Galgen für mich gebaut. Mit Absicht hast du mich belogen. An einem Strick haben wir nie gezogen.« Belustigt grinste der Henker mich an. »Belogen, sagst du, hätte ich dich, Mann?« Ich sagte die Wahrheit. Der Galgen hier galt von Anfang an nur dir. Du warst mir der beste Henkersknecht. Denk an das Rätsel. Du gabst mir stets recht. Wo sind sie nun alle, die Hand in Hand sangen von Freiheit und Vaterland? Alle sind tot, sagte ich matt. Ermordet, sagte er. Die ganze Stadt. Erst nahm ich den Fremden, den Juden dann, du ließest sie sterben, Mann für Mann. Der Galgen hing über mir wie aus Stein. Kein Mensch war jemals so allein. Als der Henker mich würgte, gab es niemand mehr, der mich retten konnte. Die Stadt war leer.
Wie ist das?
Hier, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Maurice Ogden oder
Ogden? Ogden geschrieben. Ogden. Okay, und wie bist du darauf gestoßen? Das ist ja total verrückt. Offensichtlich nicht deutsch. Wolfgang Braun hat es übersetzt.
Mhm. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe das mit 18 oder so.
Krass.
Damals entdeckt und ja, und jetzt, als du gesagt hast, den guten Text, so, da fiel mir das wieder ein und ich habe gedacht, ja, gerade in unseren heutigen Zeiten ist das vielleicht auch wieder aktuell.
Auf jeden Fall. Abgefahren war es einfach. Wenn man Texte findet, die einfach irgendwie zeitlos Phänomene beschreiben,
ja,
die immer wieder auftauchen. Okay. Und dann machen wir einen harten Bruch zu Stephen King.
Okay, dann machen wir einen harten Bruch zu Stephen King. Jetzt warte mal.
Du hast gesagt, das ist eine Stelle, die King untypisch ist.
Genau. Das ist natürlich jetzt nicht so schön, in der Größe abgetippt, weil das jetzt das Taschenbuch
brauchst
ist.
Brauchst du mehr Licht und willst hier reinrutschen irgendwie? Dann
nee, warte mal, ich muss jetzt nur kurz gucken, ob das jetzt...
Oder ich hole sonst auch noch diese Stehlampe dazu, falls die irgendwie mehr Licht macht.
Vielleicht wäre es doch hilfreich, weil es ein bisschen klein geschrieben ist. So. Und das Licht weggeht hier.
In der Zeit kannst du ja vielleicht nochmal sagen, was das untypisch macht.
Ja, weil es eigentlich ein philosophischer Text ist und man eigentlich, glaube ich, eher mit King Horror assoziiert. Und ja, und hier ist aber das Ganze sehr nachdenklich und wie ich finde, aber sehr gut auf den Punkt gebracht.
Das muss ich nur finden, weil wie man die anmacht, das weiß ich tatsächlich nicht.
Drücken. Also, jawohl, wunderbar, sehr schön. Es werde Licht. Zack, zack. Okay, noch mehr. Okay.
Sehr gut.
Also, die Situation ist im Prinzip eigentlich nicht so wichtig. Revolvermann und der Mann in Schwarz treffen sich da und reden miteinander. Palavern, wie es in der dunklen Turmreihe heißt. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Und vielleicht springe ich dann zwischendurch so den Dialog der beiden, weil es eigentlich mir mehr um die Aussage geht.
Okay.
Das Universum ist das große All und enthält ein Paradoxon, das so groß ist, dass der endliche Verstand es nicht begreifen kann. So wie das lebende Gehirn sich kein nicht lebendes Gehirn vorstellen kann, auch wenn es denken mag, es könnte es, so kann der endliche Verstand nicht das Unendliche begreifen. Die prosaische Tatsache der Existenz des Universums allein besiegt den Pragmatiker und den Romantiker gleichermaßen. Es gab eine Zeit, wenn auch 100 Generationen, bevor die Welt sich weiter bewegte, als die Menschheit genügend technische und wissenschaftliche Erkenntnisse gesammelt hatte, dass sie ein paar Splitter von der großen Steinsäule der Wirklichkeit abklopfen konnte. Selbst damals schien das trügerische Licht der Wissenschaft, die Summe aller Kenntnis, wenn du so willst, nur in einigen hochentwickelten Ländern. Ein Unternehmen war in dieser Hinsicht führend. North Central Positronics, wie es sich selbst bezeichnete. Doch trotz der unglaublichen Zunahme von Faktenwissen gab es bemerkenswert wenig Einsicht. Dialog. Sie entdeckten oder erfanden 100 andere wunderbare Errungenschaften. Aber dieser Reichtum an Kenntnissen erzeugte wenig oder gar keine Einsicht. Keine großen Oden wurden über die Wunder der künstlichen Befruchtung geschrieben. Das Kinderkriegen mittels gefrorenem Sperma oder über die Wagen, die mit Sonnenkraft angetrieben wurden. Wenige, wenn überhaupt jemand, schienen das wahrhaftige Prinzip der Wirklichkeit verstanden zu haben. Neues Wissen führt stets zu noch ehrfurchtgebietenderen Geheimnissen. Größeres physiologisches Wissen über das Gehirn verringert die Möglichkeit, dass die Seele existiert. Das Wesen der Suche macht sie dagegen wahrscheinlicher. Verstehst du? Aber natürlich tust du das nicht. Du hast die Grenzen deiner Fähigkeit zu begreifen erreicht. Aber mach dir nichts daraus. Das alles ist nur nebensächlich. Das größte Geheimnis, welches das Universum bereithält, ist nicht das Leben, sondern Größe. Größe umfasst das Leben und der Turm umfasst die Größe. Das Kind, für das Wunder nichts Ungewöhnliches sind, sagt, Vater, was ist über dem Himmel? Und der Vater sagt, das schwarze Weltall. Das Kind, und über dem Weltall? Der Vater, die Milchstraße. Das Kind, über der Milchstraße? Der Vater, eine andere Galaxis. Das Kind, über den anderen Galaxien? Der Vater, das weiß niemand. Siehst du, die Größe besiegt uns. Für den Fisch ist der See, in dem er lebt, sein Universum. Was denkt der Fisch, wenn er am Maul durch die silberne Grenze der Existenz gerissen und in ein neues Universum befördert wird, in dem die Luft ihn ertränkt und das Licht blauer Wahnsinn ist? Wo große Zweibeiner ohne Kiemen ihn in eine stickige Kiste stecken, ihn mit feuchtem Tang bedecken und sterben lassen? Oder man könnte die Spitze eines Bleistifts nehmen und sie vergrößern. Dabei kommt man an den Punkt, wo einem eine erstaunliche Erkenntnis aufgeht. Die Bleistiftspitze ist nicht fest. Sie besteht aus Atomen, die umherwirbeln und kreisen wie eine Billion dämonischer Planeten. Was uns fest erscheint, ist in Wahrheit nur ein loses Netz, das von der Schwerkraft zusammengehalten wird. Schrumpft man auf die richtige Größe, dann werden die Entfernungen zwischen diesen Atomen zu Meilen, Abgründen, Äonen. Die Atome selbst bestehen aus Kernen und kreisenden Protonen und Elektronen. Man könnte noch weiter hinabgehen zu den subatomaren Teilchen. Und wozu dann? Tachyonen? Nichts? Selbstverständlich nicht. Alles im Universum leugnet das Nichts. Es ist unmöglich, an ein Ende der Dinge zu denken. Wenn du bis zur Grenze des Universums fallen würdest, würdest du ein Schild mit der Aufschrift Sackgasse finden? Nein. Du könntest etwas Hartes und Rundes finden, wie ein Küken das Ei von innen sehen mag. Und wenn du durch diese Hülle hindurchpicken oder eine Tür finden würdest, welches gewaltige und gleißende Licht würdest du erblicken, das durch dein Loch am Ende des Raumes hereinscheint? Könntest du hindurchsehen und feststellen, dass unser gesamtes Universum nichts weiter ist als ein Atom in einem Blatt eines Grashalms? Könntest du zu dem Gedanken gezwungen werden, dass du eine Unendlichkeit von Unendlichkeiten vernichtest, wenn du einen Zweig verbrennst? Dass die Existenz nicht zu einer Unendlichkeit reicht, sondern zu einer unendlichen Vielzahl von Unendlichkeiten? Vielleicht hast du gesehen, welchen Stellenwert unser Universum im Plan der Schöpfung einnimmt. Als Atom im Stängel eines Grashalms. Könnte es sein, dass alles, was wir wahrnehmen können, vom mikroskopischen Virus bis hin zum fernen Pferdkopfnebel, sich in einem einzigen Blatt befindet, das in einem fremdartigen Zeitstrom erst eine Jahreszeit existiert haben mag? Was wäre, wenn dieser Grashalm von einer Sense gemäht werden würde? Wenn er verdorrte, würde die Fäulnis dann in unser eigenes Universum und unser eigenes Leben einsickern und alles gelb und braun und ausgetrocknet machen? Vielleicht ist das ja schon geschehen. Wir sagen, dass die Welt sich weiter bewegt hat. Vielleicht wollen wir damit in Wirklichkeit sagen, dass sie angefangen hat zu versiegen. Bedenke, wie winzig uns diese Vorstellung der Dinge macht, Revolvermann. Wenn ein Gott über das alles wacht, ermisst er dann tatsächlich Gerechtigkeit für eine Mückenart in einer Unendlichkeit von Mückenarten? Sieht er den Sperling stürzen, wo der Sperling doch weniger ist als ein Wasserstoffatom, das allein in den Tiefen des Alls schwebt? Und wenn er ihn sieht, wie muss denn das Wesen eines solchen Gottes beschaffen sein? Wo wohnt er? Wie ist es möglich, jenseits der Unendlichkeit zu leben? Stell dir den Sand der Mohain-Wüste vor, die du durchquert hast, um mich zu finden, und stelle dir eine Billion Universen vor. Nicht Welten, sondern Universen, die sich in jedem einzelnen Sandkorn dieser Wüste befinden. Und in jedem Universum eine Unendlichkeit anderer Universen. Wir ragen mit unserem erbarmenswerten Grashalmvorteil über diesen Universen auf. Und du könntest mit einem einzigen Stiefeltritt 1 Milliarde Milliarden Welten in die Dunkelheit treten. Eine Kette, die niemals vervollständigt wird. Größe, Revolvermann. Größe. Doch denke noch weiter. Stell dir vor, dass sich alle Welten, alle Universen in einem einzigen Brennpunkt vereinigen. Einer einzigen Säule, einem Turm. Und darin befindet sich eine Treppe, möglicherweise die Treppe zur Gottheit selbst. Würdest du es wagen, sie hinaufzusteigen, Revolvermann? Könnte es nicht sein, dass irgendwo über der endlosen Wirklichkeit ein Raum existiert? Du würdest es nicht wagen.
Abgefahren. Ich frag mich, ich habe mich gerade wirklich dabei gefragt, wie lange musst du an solchen Formulierungen feilen, dass sie, wenn sie dann da sind, nur noch sitzen? Das ist total abgefahren. Krass. Und das hast du mit wie vielen Jahren gelesen, das Buch?
Mit 16, glaube ich. Ja. Hat's dir gefallen?
Ja, total.
Dann schenke ich's dir, hier.
Wirklich?
Lies es.
Danke, ja, das werde ich.
Sehr gerne.
Das ist der erste von den ganzen.
Genau.
Und das heißt, wenn ich das anfange, bin ich verdammt wahrscheinlich dann alles andere.
Wer weiß, vielleicht sagst du auch, ach, mein Gott, was ist das für ein Buch? Dann lässt es halt.
Nein. Ja. Aber ist das wirklich dein Exemplar, was du zu Hause hattest und das gibst du mir jetzt einfach mit?
Du, ich habe es zu Hause nicht gefunden, weil ich es verliehen habe.
Okay.
Und jetzt habe ich es nochmal geholt und dann habe ich mir gedacht, es ist doch ein schönes Mitbringsel.
Das ist total lieb. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Dann machen wir jetzt einfach weiter ohne dieses Mikrofon.
Okay.
Wir quatschen noch einfach ein bisschen. Du liest dann noch die Ballade vor. Ich habe mir jetzt gedacht, Leute, geht auf Facebook. Es gibt eine Seite, Hörgestalten.
Genau.
Dort findet ihr genau diese Ballade. Und wir hören jetzt hier einfach auf. Es muss ja irgendwann Schluss sein.
Schade eigentlich, ne?
Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, das war wirklich sehr schön. Ja.
Das war Robert Frank und seine Geschichten.
Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes.
Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit.
Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal ob lustig oder traurig, gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss
und
bis zum nächsten Mal
bei Hörgestalten.